Nee, das ist schon okay.
Ihr hört Huntingdown Comics Ausgabe 72.
Ach, können wir das normal machen?
Das ist nur das Echo machen. Das ist ein One-Take. Okay.
Reloaded. Loaded.
Ich weiß nicht, ob das besser ist, Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe.
Nee, so nicht, aber ich habe mich jetzt gerade wirklich so drauf konzentriert, dass wir wieder das Echo machen und habe irgendwie gewartet, ey, wo soll ich denn da jetzt ins Echo ranhängen? Habe ich schon wieder alles vergessen, ey. Man wird älter, ich werde ja Samstag sogar direkt älter. Ja, Samstag habe ich Geburtstag, ich arme. Ja, Samstag? Ja, ich glaube Samstag, genau. Aber wollen wir nicht so eine traurigen Sachen hier besprechen? Wir sind ja hier für fröhliche Sachen.
Trauerveranstaltungen.
Das sage ich dir. Ich habe hier ein paar feine Sachen wieder mitgebracht.
Das sagst du immer und dann ist Manga. Es immer Grützer.
Nee. So ist ja nicht. Also es ist schon so eine, also ja, ist schon ein bisschen grenzwertig, sagen wir mal so. Ist schon ganz schön krass, was ich hier mitgebracht habe. Und eins ist so aus der Richtung, selber kreativ werden, sage ich mal.
Selber, also hier malen nach Zahlen, das wäre so mein Spektrum an Kreativität.
Ja.
Nein.
Ja, ist ganz interessant, will ich einfach nur ein paar Sachen zu sagen, sagen wir mal so. Gibt ja vielleicht einige hier unter euch, die auch ein bisschen was malen wollen, mal. Und da habe ich hier so ein, ja, Guide kann man gar nicht sagen, Tutorial auch nicht, weiß ich nicht genau.
Aber du hast am Samstag Geburtstag, also alle, die das Ding am Freitag hören oder am Samstag. Sonntag geht auch noch, aber da müsst ihr euch entschuldigen, dass es ein Tag zu spät ist.
Mit was?
Mit deinem Geburtstag, die Geschenke am Sonntag kommen ja eh nicht. Sag mal, ist denn bei euch Kindertag auch ein Feiertag? Oder ist das nur in Thüringen? Ich glaube, das ist nur in Thüringen, ne?
Kindertag?
Nee, das kenne ich gar nicht. Am Montag. Was ist das? Du kennst nicht Kindertag, okay. Du hast ein Kind und kennst nicht Kindertag?
Ich habe ein Kind? Ja. Echt?
Ja. Also wir reden ja nicht über Privates, also du hast mehrere Kinder. Genau. Von verschiedenen Frauen in verschiedenen Städten. Deswegen gehst du immer auf Buchtour.
Genau, das klingt mysteriöser, das klingt besser. Das gefällt mir direkt besser.
Okay. Am 20. Ja, September ich noch ist nie, Kindertag.
Ich meine, es ist ja immer irgendein Tag, ne? Und dadurch, dass das, also, keine Ahnung, dadurch, dass es meistens kein Feiertag ist und man das sieht man manchmal nur so, keine Ahnung, bei, sagen wir mal, sowas wie den, so im Verlauf oder irgendwie bei den Nachrichten irgendwie wird es so kurz erwähnt, aber eigentlich.
Jedenfalls liegt es wahrscheinlich daran, dass deine Kinder alle noch viel zu jung sind. Aber ich glaube, in den Schulen, also jetzt natürlich nicht mehr, wenn Feiertag ist. Naja, also im Kindergarten gab es immer irgendeine Kleinigkeit, irgendwas. Haben wir irgendwas gemacht. Also wenn schön Wetter ist, sind sie Eis essen gegangen oder irgend sowas. Oder es gab, weiß ich nicht, eine Portion Dickmänner, also alles immer Zucker. Coded, ne?
Okay,
also,
aber oder meinst du, es ist vielleicht eine Sache, Ostsache so?
Nein, es gibt einen Weltkindertag.
Weil ich meine, zum Beispiel ich weiß ja, Frauentag zum Beispiel, ne? Das ist ja irgendwie im Osten auch immer eine Riesensache. Und also ich kannte da immer nur Muttertag und alles andere war so, also das Frauentag war nie was Großes im
Frauentag
Westen.
Frauentag war, glaube ich, der 8. März, weiß ich nur deshalb, weil mein Freund, damaliger bester Freund, am Frauentag Geburtstag hatte, siehst du?
Ah, okay. War auch keine große Sache bei euch, ja?
Nee, ist bei uns familiär nicht so ganz. Nee,
ich dachte auch so in der Schule und so, weil ich glaube, das ist in Russland und so, ist es, glaube ich, wirklich so ein riesen Feiertag halt. Ein
Hype. Ne? Das kann sein, weil da die Frauen auch noch geehrt werden, ne? Wenn sie ansonsten auch nicht geehrt werden, aber da werden sie halt geehrt.
Genau, einen Tag im Jahr, den restlichen, alle anderen Tage, so,
wie heißt
364
das?
Tage Männertag.
Das ist ja Frauentag und Muttertag, ne? Wo immer dann Schatz. Lass den Abwaschrohr liegen, das kannst du auch noch morgen machen. Ja, klassische blöde Witz. Naja, jetzt sind wir politischer Bildungsauftragspodcast. Naja.
Ja, was wolltest du denn jetzt sagen zum Kindertag? Das kannst du ja mal wenigstens kurz sagen.
Das habe ich gerade vergessen, weiß ich nicht. Naja, dass das halt ein Feiertag ist. Ich wollte dich fragen, ob das bei euch auch ein Feiertag ist, weil Achso, das war schon alles. Die Landesregierung in Thüringen hat das, glaube ich, letztes, also in der letzten irgendwann eingeführt, dass das jetzt ein Feiertag ist und ja, mehr eigentlich nicht, das war's schon. So, ich habe auch, okay. Also du hast Comics, hier dieses Ding mit Bildern, ich habe auch 4 Sachen gelesen und ich habe auch was ganz, ganz Tolles am Ende mit, also mit.
Ist schon was. Okay, meine. Das klingt wie, ist es was zum, auch zum
Nein, tatsächlich, also hier.
Also sind ein 4
schönes,
Comics.
Ein schönes Buch, ja, 4 Hefte. Ich könnte mit dem ersten mal anfangen. Und da bin ich überrascht, wie, weiß ich nicht, wie diese Figur, wie alt die ist. Elvira, die kenne ich tatsächlich noch aus meiner Kindheit. Also Elvira, dieser, ich muss ehrlich gestehen, ich kenne die nur aus so Computerspielen. C64, irgend sowas. Ne? Ja. Da gab es irgendein
Amiga
Spiel.
Amiga gab es auch.
Oder Amiga, war es Amiga, keine Ahnung. Das muss aber damals so ein ganz großes Franchise gewesen sein, also mit Filmen irgendwie und tralala. Und
das hatte immer nicht. So ein bisschen was B-Movie-gemäßiges auch.
Ja, oder? Ich glaube, das hat, also, hat bewusst damit gespielt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es da nur einen Film
die
gab.
Die Elvira, große Möpse so, ne?
Genau, so schwarze Haare, so eine, irgendwie. Ja. Gut zurechtgemacht, sah damals schon eigentlich ein bisschen gefühlt zu alt aus, aber die ist jetzt, ich bin ja nur an die 60, ne? Also 50 Jahre später, also gibt es die immer noch. Jetzt bringen wir so alles
so lange ist nicht her, ne? Aber ja,
aber
vielleicht ist es wirklich 20 Jahre her oder so. Ja,
bestimmt. Also ich muss mal gucken. Der Film, wo ist denn das? Irgendwo, dass die allwissende Müllhalde weiß das doch immer. Hier. 30. September 1988, so lange ist das auch wieder nicht her, aber es ist schon etwas länger her, aber nicht so richtig. Naja, jedenfalls,
naja, 88,
man kennt diese Kunstfigur, gut, und die wurde durchs Dorf getrieben, wie so eine bunte Kuh irgendwie und hier und da, und es gab jedenfalls eine ganze Menge, und jetzt hat sich ein Comicverlag der Figur wieder angenommen, hat aber gleichzeitig noch jemanden hinzugenommen, nämlich Vincent Price. Den man wiederum, weiß ich nicht, müsste man den kennen? Naja, es gibt so einen ikonischen Film hier, Hill Haunted House, nee, irgend sowas, warte mal, wie hieß das Ding?
The Hills Have Eyes?
Nee, warte, das kriegen wir doch alles raus hier, das ist doch alles. Das Haus auf dem Geisterhügel hat irgendwie im Original sicherlich einen anderen Namen. House on Haunted Hill klingt so ähnlich. Ja. Und da hat eine Kunstfigur Vincent Price mitgespielt, so wie Elvira, ne? Und in diesem Comic hier, bei Dynamite erschienen, treffen diese beiden Figuren auch aufeinander. Und das Geile ist, es gibt, die Story ist von David Avalon, das Artwork von Juan Samu, die Farben sind von Walter Prevera. Ja, Prevera. Und das Geile ist, so sinngemäß, es gibt einen längeren Satz, so dieses Heft, also dieses Ereignis takes place before, und dann erzählt er auf hier vor der Geschichte und davor vor der Geschichte und davor vor der 12-jährigen Serie das und das, aber das wollt ihr ja alles gar nicht wissen, ihr wollt ja eh nur dieses Heft lesen. Also der macht einen Rundumschlag, was alles quasi vorher an Comics mit Elvira schon so gab, die er, ich weiß nicht, ob er die auch geschrieben hat oder ob er da die nur gelesen hat. Jedenfalls gibt es da einen riesen Fundus ohne, also es ist so ein bisschen Werbung, ohne wirklich Werbung zu sein. Und trotzdem finde ich es irgendwie sympathisch, dass das so gemacht, aber ne, also ich fand es irgendwie geil und am Ende lesen das.
Ich will mal einmal noch dazu sagen, ich gucke ja hier nebenbei immer so ein bisschen, probiere Bilder zu finden, dass ich gleich ein bisschen mit reingucken kann. Und bin sofort darauf gestoßen, die haben auch ein Indiegogo gemacht, also eine Crowdfunding-Kampagne und werben hier Funded in 20 Minutes. Wenn man dann aber guckt, sieht man, dass die anscheinend nur 566 Euro haben wollten.
Naja.
Und die haben jetzt 25.000 bekommen. Ist ja schon ganz okay, sage ich mal. Aber es ist interessant, weil Dynamite, gefühlt ist es ja auch gar nicht so der kleinste, oder ist ja auch ein Verlag, den man so kennt. Und die haben anscheinend hier 50 Kampagnen schon auch gehabt. Bei Indiegogo, ich weiß nicht, ob das auch so ein Marketing-Tool für die ist oder ob die wirklich jetzt einfach auch immer Geld brauchen, dass die jedes Comic sich einfach nochmal so finanzieren lassen nebenbei.
Naja, sagen wir so, es deckt vielleicht die Kosten am Anfang und lässt es besser kalkulieren, wer was irgendwie haben will. Ne? Gerade bei solchen Franchise- oder Marketing-Figuren wie Elvira, wie gesagt, dieses Computerspiel, dieser Film und irgendwie, auch wenn wir, wie gesagt, ich habe mit der Figur tatsächlich nicht viel am Hut gehabt, bis auf dieses Computerspiel, wobei ich nicht mehr weiß, worum es da ging.
Genau, es gab so eine Art Horror-Computerspiel war
genau.
das damals. Ne?
Und trotzdem hat es diese Figur geschafft, sich in mein Bewusstsein einzubrennen, sodass ich jetzt, wie gesagt, nachdem das rausgekommen ist, das gerne mal lesen wollte, einfach weil ich wissen wollte, was ist es denn für ein Mist? Und da gibt es auch.
Wer ist denn das eigentlich?
Eine Unzählige.
Naja, ich meine, das war alleine schon beim Computerspiel, das war ja so gemacht, als wenn, also, weißt du, so Elvira. Und man hatte das Gefühl, ah, die muss man ja anscheinend kennen. Oder so,
ja,
ne? Man
wahrscheinlich.
Hat irgendwie, oder? Das war irgendwie so von wegen, diese Frau, anscheinend ist das eine große Nummer.
Ja.
Und ja, und hat es deswegen einfach auch so angenommen, als wenn das halt einfach so ist.
Und da gab es halt auch unzählige Cover für dieses Heft. Ich glaube, fühlt, weiß ich nicht, 50 verschiedene Variant-Cover,
ja,
was wahrscheinlich dann auch die Druckkosten so ein wenig nach oben getrieben hat. Oder sind halt jeweils immer nur für jeden Comic-Verlag oder für jeden, wie sagt man so, für jedes Comic-Outlet-Center, wie heißen das? Comic-Laden, ja, so
also mindestens 11 sehe ich hier tatsächlich auf der Seite.
Ah, von denen ich habe sie jetzt nicht durchgezählt, aber ich fand es extrem viel und deswegen dachte ich
Wahnsinn.
Mal, naja. Also, naja, jedenfalls, ich habe das gesehen, dachte, man muss mal lesen. Und ich muss sagen, ich hätte es am Anfang fast weggelegt, weil das Artwork...
Verbrannt.
Wie, verbrannt?
Nee, ich habe bloß überlegt, was du mit dem Heft hättest machen können.
Also,
na gut, weggelegt, ist ja nicht ganz so... Also, ist nicht ganz schlimm, wenn es immerhin noch zart weglegst.
Nee. Und das nimmt halt Fahrt auf, tatsächlich. Also, es hat Fahrt aufgenommen. Mm. Aber das Artwork am Anfang... Das wirkt auch so ein bisschen cheesy. Also man erkennt schon Elvira, ne? Und die sitzt mit ihrem Agenten.
Die hat so ein bisschen so eine Peggy Bundy-Frisur, wa? So hoch.
Ja, genau, so hochtypiert. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, ob die da so ein Conehead-Schädel drunter hat oder ob das alles so hingeklatscht ist. Und jedenfalls, die sitzen bei Death.
Ich hatte mal so eine Ex-Freundin, die war auch so Rock'n'Roll-mäßig drauf und die hat manchmal sich auch, also das sah jetzt nicht so, sag ich mal, so schlimm aus wie das hier, sondern sah irgendwie richtig cool aus. Das ist anscheinend, also die hat das immer mit dem Kamm dann einfach gemacht.
Ja, nee, ich kenne das auch noch. Also bei uns in der Schule waren auch so ein paar Mädels, die Haarspray und dann so hoch tupiert irgendwie und sah aus wie so ein gerupftes Sofakissen. Aber naja, die Zeit, die Mode, kommt alles wieder, Mädels. Kommt
nee, aber
alles
dieses, wenn es so 50er, 60er-mäßig aussieht, dann kann das schon sehr cool aussehen, finde ich.
Siehst du, also
es gibt Girl,
so einen, der es immer noch mag. Nochmal, jetzt hast du den Gag gar nicht
so
verstanden.
Petticoat und so eine...
Ja, ein Petticoat ist ja was ganz anderes. Das ist ja wesentlich ein Erscheinungsbild. Aber es gibt bestimmte Moderichtungen, weiß ich nicht. Na gut, muss ja nicht jeder alles mögen. Ne? Also insofern passt das schon wieder.
Mhm.
Also, jetzt im dritten Anlauf. Jedenfalls sitzen die bei Deathflix. Ne? Wie, na egal.
Genial.
Erklär ich nicht, ja genau. Und versuchen, eine Story an den Mann zu bringen, eigentlich quasi um ihre Karriere, also die von Elvira, wieder zum Laufen zu bringen und machen so eine gewisse Horror-Anthologie. Und jedenfalls gehen die gnadenlos baden und Elvira geht das mal nach Hause und dann macht sie, naja, zum Glück habe ich meine Hypothek schon abgezahlt und dann trinkt sie hier so Midsommar Margaritas, so 5 bis 10 bis 20, keine Ahnung, jedenfalls trinkt sie ein paar. Und es sind irgendwie dann, steht irgendwo da ganz klein gedruckt, sind mehr als 8 oder sowas. Im Hintergrund ist auch schon ein Haus. Hier steht es auch, das ist ein Wildplakat auf dem Bild. House on Haunted Hills, oder Hill. Da, ja, genau. Sie schläft jedenfalls ein im Alkoholrausch und träumt von irgendwelchen, dass sie gefesselt ist. Und dann diese klassischen B-Movie-Dinger, ne? Also man, das Kostüm verhüllt fast weniger als es, wie heißt das immer, verdeckt weniger als es zeigt, so ungefähr. Und so eine schwingende Axt ist über ihr und sie wird so in letzter Minute natürlich gerettet. Und von wem? Von Vincent Price. Und dann wacht sie auf und ist quasi in ihrem Koma wieder da. Und dann stellt sie fest, dass ihr Agent sie ein wenig betrogen hat und dass sie quasi diesen Pitch, den sie da gemacht hatten, hat er noch einmal mit einer jüngeren, besser aussehenden gepitcht. Und dann hat er quasi den Deal bekommen. Und um sich zu trösten, schaut sie eben diesen Film nochmal hier mit Vincent Price, hier House on Haunted Hill und zum x-ten Mal. Und Vincent Price fängt mit ihr an, plötzlich zu sprechen.
Ja.
Und kommt quasi aus dem Bildschirm raus bei Deathflix und sie machen sich auf den Weg, weil sie, das ist so ein klassisches, weiß ich nicht, 80er, 90er Gedöns. Es gab ein Film, da war, ein Kritiker zu faul, den zu sehen, hat quasi eine Review geschrieben. Der Film ist nie rausgekommen und da bin ich mir gar nicht sicher. Ich wollte mal gucken. Das könnte sogar tatsächlich real existieren sein. Also es wurde eine Kritik geschrieben, andere Seiten oder andere Zeitungen haben abgeschrieben davon, haben gesagt, der Film ist was ich scheiße oder ist gut, wie auch immer. Und am Ende kam der aber nie raus und das ist so eine Art Urban Legend. Und dann jetzt Vincent Price sagt, ja, der Film, den gab es aber tatsächlich doch. Und jetzt machen sie sich auf den Weg, diesen Film zu suchen, stellen seinen
Okay, also warte mal, also das heißt, warte mal ganz kurz, das heißt also, Elvira ist hier in dem Comic sozusagen so wie so eine Metafigur, eigentlich eine Art Schauspielerin, ja?
Ja.
Und gar nicht eine Horror-Queen oder irgendwas, sondern
ja, eigentlich... Doch, die ist eine Horror-Queen, aber halt auch schon mit in die Jahre gekommen.
Die auch Schauspielerin ist.
Genau.
Okay.
Und die versucht halt irgendwie nochmal an Geld zu kommen oder irgendwie so, die, wie gesagt, Elvira war ja auch die Schauspielerin, aber sie ist halt diese Figur, die spielt die Rolle. Und spielt die Rolle ihres Lebens sich selbst. Na jedenfalls, und sie versucht dann irgendwie an diesen verschollenen Film zu kommen und besucht seinen alten Agenten. Und wie sich herausstellt, ist der wiederum von irgendeinem griechischen Amun-Ra besetzt irgendwie, nachdem sie zweimal diesen Titel da genannt haben, ist der Agent in Rauch aufgelöst und Amun-Ra steht da. Und dann ist es erstmal Schluss. Und es ist einfach so cheesy. Das ist tatsächlich alles, was diese guten alten B-Movies, warum man die gerne guckt, vereint das in diesem Heft zugegebenermaßen. Es ist manchmal ein bisschen textlastig und es fehlt so ein bisschen die Spritzigkeit, aber es ist einfach irgendwie genial. Also ich finde das ein cooles Konzept, einfach mit diesem Vorurteilen gegenüber, Filmen aus der Kindheit oder irgendwie zu spielen und zu sagen, das ist ja auch nicht, also ich glaube jedenfalls, das war nie so Horror-mäßig, sondern eher so ein bisschen so lustig gemachter Horror, also.
Ja, so wie B-Movies, glaube ich, oft, weil man das als Kind halt oft gar nicht so geschnallt hat und das wirklich alles total gruselig fand, ne, und gar nicht gemerkt hat, dass da eigentlich so richtig, also so Gags drin sind. Ich sehe jetzt hier gerade noch Rating Teen Plus, also heißt es, da ist jetzt auch schon, obwohl Sex ist, glaube ich, in den USA mit Teen auch noch nicht, aber also warum wohl? Weil die größere Brüste hat?
Wahrscheinlich, weil das Dekolleté quasi bis zum Bauchnabel geht und
aber nicht, also nicht groß Blut,
Splatter oder sowas nicht. Blut und Splatter ist da gar nicht, bis auf den einen Agenten, der quasi in Flammen aufgeht und verbrennt, vielleicht reicht das schon aus und dann quasi als Häufchen Asche da liegt, als hier Amun-Ra da quasi in Erscheinung tritt.
Welches Cover hast du denn?
Das, wo sie drauf ist, also sie, diese real existierende Persönlichkeit. Also
die Schauspielerin sozusagen.
Die Schauspielerin, wobei ich auch nicht weiß, ob das irgendeine, wie soll ich sagen, eine ist, die mal da war, weißt du? Also,
du, ich habe hier gerade gefunden, irgendwie auch, da war so ein, wurde die bei irgendeiner Late-Night-Show eingeladen und die sieht auch ganz genau wie diese Schauspielerin aus. Also sieht schon immer irgendwie gleich aus, diese Figur. Und die, das war irgendwann in den 80ern oder so, habe ich es gerade gesehen. Ja, vielleicht kennt sich ja jemand ein bisschen besser mit sowas noch aus.
Ihr dürft uns gerne da eines Besseren belehren und uns aufklären.
Ich sehe hier nur irgendwie Nummer 2, ne? Da ist dieser, ich glaube, das ist doch dieser
Vincent Price
ist dieser Pseudo-Dracula-mäßig, ne?
Warte mal. Du, also jetzt Variant-Cover meinst du oder auf dem zweiten?
Nee, ich meine jetzt also Vincent Price ist doch der so ein bisschen wie diesen Dracula-Umhang anhat.
Ja, so, genau, ne? Der am Anfang so ein bisschen,
genau. Und der ist auf in Band 2 auf dem, ich glaube, das Hauptcover oder so, da fliegt er wie so ein Geist über entlang. Also könnte es sein, dass dann, also doch noch, oder ist es dann auch
Der ist ja mit ihr unterwegs. Oder? Der ist ja mit ihr unterwegs, also er als Geist, ne, da machen sie es auch lustig, er soll nicht durch Menschen durchgehen.
Also, okay.
Der ist ja quasi für sie, ist ja existent und auch die anderen Leute sehen ihn, aber er ist halt trotzdem ein Geist. Ne?
Okay, das heißt also, jetzt verstehe ich. Das heißt also, das ist, dieser Part ist sozusagen nicht Schauspielerei, sondern das ist sozusagen die, also in der Realität gibt es auch Sachen, die irgendwie übernatürlich sind,
genau.
Aber trotzdem sind es irgendwie, ja, keine Ahnung, Schauspieler so mäßig. Ne?
Ja. Aber wie gesagt,
es ist so eine Reality-Soap oder so.
Ist jetzt in Anführungszeichen das, was ganz hinten dran ist bei mir, aber es hat halt irgendwie... Ich weiß nicht, es hat Kindheitserinnerungen
geweckt.
Klingt
ein bisschen witzig, will man irgendwie am liebsten mal kurz reingucken.
Ja,
aber genau, was ich auch hier direkt, weißt du, bei Dynamite direkt sehe auf der Seite, und es passt ja auch, und es ist auch irgendwie gut, Elvira, das ist halt eher so 80s meinetwegen, ne?
Ja.
Wahrscheinlich, aber hier ist auch so dieses Betty Page Comic halt zum Beispiel, ne?
Ja.
Und das ist ja auch, als wenn die, weiß ich nicht, ob das jetzt die, ob die auch so eine neue Zielgruppe entdeckt haben oder so, dass die so ein bisschen...
Naja, sagen wir mal so, ich weiß nicht, das, was er so, der Autor, ich habe den mal gerade mal gegoogelt, der sieht ein bisschen aus wie Vincent Price, also wenn ihr das Cover seht, dann wisst ihr, wie der aussieht, so ein bisschen tatsächlich, aber vielleicht hat er sich auch so ein bisschen angezogen in die Richtung. Vielleicht, er hat schon ein paar Sachen geschrieben. Ich denke mal, Elvira ist einfach eine Kunstfigur, die sie wieder mal aufgewärmt haben, also vor ein paar Jahren, jetzt nicht unbedingt jetzt direkt, vor kurzem erst. Ich gucke gerade so, das geht bis 2018 zurück. Also 2018 haben sie die quasi aus der Versenkung rausgeholt. Also David, ja, und dieses Betty Page, das gibt's auch, aber das hat nicht er geschrieben, oder vielleicht doch. Naja, also Betty Page ist ja so, wie heißen die, so Pin-Up-Girl, ne? Die ist halt schon ein bisschen...
Genau,
auch
so Marilyn Monroe-mäßig, für die so ein bisschen die schwarzhaarige Version.
Sex
so ein
Appeal.
Genau. Das war genau so, sah die Ex-Freundin von mir so ein bisschen aus. Und die hat auch manchmal so hochtopierte Haare dann die. Und das ist doch eigentlich ein cooler Style mit so diesen ganzen Leo-Kram und Polka-Dots und so. Ich finde es ja eigentlich, also ist sowas, was nie so 100% out ist, weil du halt einfach so eine Zeit zitierst. So. Finde ich schon irgendwie ganz cool.
Auf jeden Fall. Also es gibt bestimmte Personen, denen das bestimmt auch gut steht, wo das passt, aber es gibt manche auch. Es gibt immer so, weiß nicht, es gibt so Menschen, die können
ist ja Ex-Freundin, Epoche, deswegen sage ich jetzt nicht, dass es ihr wahnsinnig
nein, das war jetzt auch nicht negativ.
Damit aussah, nee, das ist, nee, ich meine nur, das mal, sonst gibt es auf dem Deckel wahrscheinlich. So meine ich das eher.
Nee, aber ich weiß, was du meinst. Aber ich fand es halt geil. Also wie gesagt, von mir ein Tipp. Taucht in das Universum von Elvira ein. Ihr könnt dann quasi, warte mal, 3-4 Jahre
zurück. Spielt das Amiga-Spiel aus den 80ern.
Ja, ich habe tatsächlich mal überlegt, mir mal irgendwie so einen Amiga oder so einen alten C64 oder so zuzulegen. Aber ich glaube, der Reiz, der ist dann nicht mehr da. Also die,
was
die
man
Erinnerung
machen könnte,
ist,
glaube ich, dieses Raspberry Pi sich zu holen, weißt du? Und dann da so einen Emulator raufzuknallen.
Aber ist das gleiche Feeling? Also da bin ich auch mal da draußen. Falls es Hörer gibt, die da irgendwie sich besser auskennen.
Ich glaube,
also,
du kannst halt den Original Amiga-Joystick und so jetzt auch. Die gibt es, glaube ich, auch alle jetzt mit USB und so. Und die kannst du dann anschließen. Und dann hast du im Grunde sozusagen Best of both worlds, weil eigentlich diese Ladezeiten und den ganzen Krams und irgendwie nochmal Disketten sich kaufen und so, das ist ja, das will man ja gar nicht unbedingt.
Ist das eigentlich Public Domain mittlerweile, diese ganzen Spiele? Kann man die so kostenlos irgendwo? Oder ist das auch
Ich glaube, wenn es die halt nicht mehr im Laden zu kaufen gibt und so, ich glaube, das ist so ein bisschen Konsens, dass dann, ja, ich glaube.
Fair Use quasi dann schon.
Ja, irgendwie sowas, glaube schon.
Aber apropos Joystick, das weiß ich auch noch, das waren so.
Joystick ist so ein cooler Name, oder?
Ja, das sowieso, aber ich weiß noch, wie oft als Kind wir so eine Dinger quasi plötzlich so in der Hand hatten.
Geschmissen haben?
Ja, nee, kaputt war. Also immer irgendwelche Sachen gemacht und dann zack, hat's das Ding in der Hand. Oder abgebrochen.
Ja klar, du hast halt diese komischen, weiß ich nicht, Summer Games oder California
Track
Race, Games.
Wo du immer so klick machen musst.
Genau, wo du nur hin und her, oder Sex Games gab's ja auch.
Das wäre eigentlich geil gewesen, wenn hier so Jahre später rauskommt, dass diese Spiele von den Joystick-Herstellern produziert worden sind, weil das wäre eigentlich genau das.
Das ist cool.
Quasi coole mit Sollbruchstelle irgendwann nach 10.000 Mal hin und her ist es ab. Ein Traum.
Gute Idee.
Wir steigen
in die Joystick. Willst du noch eins vorstellen oder soll ich mal weitermachen?
Warte mal, du hast zwei. Ach komm, mach du mal eins. Nee, oder warte mal, ich mach noch eins, oder?
Ja, mach mal, komm.
Ich habe nämlich noch eins, das heißt Last Flight Out. Da musste ich auch gucken, in der Vorbereitung habe ich das Cover dann rausgesucht. Und da gibt es auch diverse Filme.
Welcher Verlag?
Aftershock. Oder? Habe ich jetzt irgendwie, warte mal. In der Hänger, ich habe das gerade. Nee, Dark Horse, sorry. Dark Horse. Wir kommen nachher nochmal zu Aftershock.
Da gefühlt haben wir lange Dark Horse nicht mehr in der Sendung gehabt. Vielleicht irre ich mich auch, aber.
Weiß ich nicht. Also ich bestimmt öfter mal, aber Dark Horse, ja. Also geschrieben ist jedenfalls Last Flight Out, ist eine Miniserie, deswegen hat es mich auch direkt angesprochen gehabt. Von Mark Guggenheim. Artist dahinter ist Eduardo Ferrigato. Und der Colorist ist Marcelo Costa. Ihr merkt schon wieder, alles so leicht spanisch, lateinamerikanisch angehauchte Namen. Und
scheint irgendwie Science Fiction zu sein, mehr oder weniger, ja.
Genau, also auf dem Cover das siehst du diesen Schriftzug, der so ein bisschen in der Luft schwebt. Und darüber steht ein Mädel. Und oben drüber und unten drunter denkst du, es sieht aus wie so ein also entweder Roboter oder ein UFO.
Raumschiff
und,
oder so.
Ja, Raumschiff und am Horizont ist quasi, ich sag mal, die Skyline von New York oder irgend sowas sieht das aus.
Ja.
Und es fängt auch in der Zukunft an, ne? Wir haben 2031 und eine Frau liegt in den Wehen und ruft ihren Mann an und sagt, hier, pass ist auf, es ist soweit, komm. Und dann meint er, ich denke, das dauert hier noch, weiß ich nicht, das ist noch 2 Wochen hin oder sowas, ne? Oder es dauert noch eine Woche und ich habe jetzt gar keine Zeit, ich muss den Motor, also der baut dann irgendeinen Motor, das siehst du. Naja, und dann ist das Kind zur Welt gekommen und dann ist aber schon der nächste Sprung, dann ist 2033 und da passiert ein Unfall und der arbeitet immer noch an irgendwas und dann versucht er, wie soll hier Alexa oder irgendeine Stimme oder Siri oder wer auch immer, ruft da an und sagt hier, pass auf, da kommt ein Incoming Call und geh doch mal ran.
Also richtig, ich muss sagen hier, weil du gesagt hast, man sieht das in der Zukunft und so, ich finde, das sieht gar nicht so zukunftsmäßig aus. Also wenn die jetzt nicht so ein durchsichtiges Handy hätte, ne, ist eigentlich, der arbeitet an so einem Oldschool-Motor, irgendwie Verbrennungsmotor. Klar, manche von den, also die Monitore und Tastaturen und alles sieht aus wie immer sozusagen, ist ja auch nur 10 Jahre entfernt, aber auch dann dieser Unfall mit dem Auto sieht eigentlich aus wie ein
ganz normales, aber da kommt ja nicht die Besonderheit, du siehst nur den Unfall, aber da steht er da, der hat halt quasi diese Sicherheitssoftware entwickelt irgendwie und das sollte eigentlich alles IO sein, ne? so sinngemäß. Mhm. Naja, jedenfalls ist es nicht IO, er kriegt halt einen Anruf wieder von der Polizistin. Was heißt IO? In Ordnung, Entschuldigung, alles IO, also in Ordnung.
Ja, okay.
Kind hat überlebt, Frau ist tot und dann merkst du, das ist wirklich eines der stärksten Panel quasi. Du siehst ihn bei der Beerdigung, dann später und nochmal später und nochmal später und du merkst, dass die Gesichtszüge das so ein bisschen, nee, so verhärmen und er so einen Bart kriegt, also so ein bisschen.
Ja, die Haare werden länger und fettiger.
Genau, verlottert ein wenig und dann sind wir 2035. Und die Tochter will ihm eigentlich irgendwas, irgendein Schulprojekt, irgendein Kindergarten, irgendwas, ne, so nach dem Motto, alles, was Kinder machen, sollten die Eltern sich Zeit nehmen, das anzugucken. Aber er sagt, nee, ich habe hier einen ganz wichtigen Job und es ist, da habe ich gar keine Zeit für dich. Und naja, und dann springen wir wieder rum, nochmal 20 Jahre vor und wir haben 2005.
Das kann ich jetzt leider nicht mehr sehen.
Nee, das siehst du nicht mehr. Und da sehen wir dann quasi dann auch, was auf dem Cover so ein bisschen zu sehen ist, was aber zeitlich nicht passt. So einen riesigen, ich sag mal, gefühlten Flugzeugträger, du siehst vorne so Containerschiffe im Vergleich und so ein Containerschiff ist ein kleiner Fliegenschiss gegenüber das Ding und das ist ein riesiges Raumschiff und wie sich herausstellt, es ist die nicht die Arche Noah, sondern die Tevet Noah 3 im Pazifischen Ozean und die dient dazu, dass soll die Menschheit zum größten Teil evakuieren, weil die Erde quasi in 10 Jahren die UFO macht. Also da ist dann, weiß ich nicht, Pollution oder also Umweltverschmutzung oder irgendwas. Jedenfalls ist die ab in 10 Jahren nicht mehr bewohnbar und jetzt versuchen sie da rauszugehen. Und er war der Chefentwickler, deswegen hat das alles so lange gedauert. Er hat alles vorbereitet, damit das quasi da diesen Sprung machen können. Und die mittlerweile ist auch die Weltmacht oder die United Nations ist eine Inderin und sagt, hier, pass auf, wir brauchen dich, weil der nämlich seine Tochter noch nicht da ist. Und die ist aber in so ein Drecksloch irgendwo, wo es extrem gefährlich ist und dann kommt so eine Gruppe von GIs und die sollen sie retten und das aber alles innerhalb von 24 Stunden, bevor es überhaupt noch also möglich ist. Also die haben ein ganz schmales Zeitfenster, wo die dieses Raumschiff starten können und die können quasi nicht auf den Wissenschaftler, der alles da entwickelt hat, können sie nicht warten und sie müssen los und dann hast du so ein bisschen so ein Rambo-Moment. Also das Flugzeug fliegt los, die streiten sich alle und dann sagen, ja, komm jetzt hier, wir machen das, das ist unser Befehl. Und dann stürzt der Hubschrauber ab. Ein Teil der Crew ist gleich tot, ein anderer hat sich das Bein gebrochen und dann wird er erschossen von dem Captain, dann weil ja sonst sie aufhält und sie machen sich dann quasi zu Fuß auf den Weg und versuchen, sich zu retten. Das ist schon großes Kino ein bisschen. Also man möchte halt eigentlich, dass er als Film umgesetzt wissen, weil ich nicht weiß, was jetzt tatsächlich in den 6 Bänden natürlich, also gefühlt weiß man, ne, der versucht seine Tochter zu kriegen, hat ein paar Hindernisse und dann kämpft das wieder zurück und das vielleicht in letzter Minute und dann verlassen sie die Erde oder auch nicht oder er bleibt zurück und die Tochter darf, keine Ahnung. Das ist dann im Prinzip auch schon das Ende und wir verlassen quasi die Szene T-20 Stunden, also es haben noch 20 Stunden bis zum Abflug und er ist halt einmal um die halbe Welt geflogen, erstmal um seine Tochter zu bekommen. Ob die überhaupt was mit ihm zu tun haben will, ist eine andere Frage. Er hat sie quasi die ganze Kindheit über vernachlässigt, zugunsten dieses Raumschiffes, dieser Maschine, die er entwickelt hat. Ich fand es einfach ein interessantes... Es war ja nur
für ihr Bestes.
Bitte?
Es war ja nur für ihr Bestes, wird er dann später
sagen. Ja, irgendwie schon, aber das ist wie so oft. Ne? Das ist, wenn wir haben die Diskussion manchmal so, also mit Bekannten, wenn Eltern halt viel arbeiten, wenn die hier so, keine Ahnung, ich bin 10, 16 Stunden irgendwie am Arbeiten als CEO von irgendwas, damit ich Geld habe und die Kinder sich das Einzige, was sie sich wünschen,
Zeit.
Zeit mit dem Vater zum Beispiel.
Ja, ne? Also das ist fast so ein bisschen klischeemäßig wie aus einem Film, so von wegen, ich arbeite doch nur, damit es dir besser geht. Und man fragt sich immer, wenn man so einen Film guckt, ja, ihr würde es halt besser gehen, wenn du halt da wärst, ja. Du Arsch, so, ne?
Und das aus dem Leben begriffen, ne? Und das Schlimme manchmal ist ja dann auch so, dass die Kinder dann das genauso umsetzen dann später, ne? Und dann eher so, also, oder genau, im Gegensatz, aber karriereorientiert sind und das alles drüber setzen. Also, man sollte sich unterm Strich immer mal etwas Zeit nehmen für den Nachwuchs, ansonsten so brauchst du keinen Nachwuchs. Ja, den Podcast, guck mal, erstmal die Kinder alle schlafen gelegt und ja, ach so, ich musste dich von einem Sohn grüßen, weil der war nämlich noch nicht eingeschlafen, aber er hat gesagt, ist okay, ich darf runtergehen.
Ach echt?
Ja, ja.
Durftest du schon gehen?
Ich das durfte schon nett. Gehen und
gesagt, sonst ist der
Helge traurig. Nee, das ist der Kleinste, der macht sich noch keine Xbox an.
Ah, okay.
Aber
dann auch schöne Grüße zurück, das ist ja lieb.
Mach ich dann. Also Last Flight Out, eine kurze Miniserie, 35 Jahre Dark Horse, die haben eine ganze Menge jetzt rausgebracht zu der Zeit und ich mag es irgendwie. Also ich weiß noch nicht, wohin die Reise geht, ob es dann zu sehr ins Triviale abdriftet. Momentan ist es halt sehr viel Baukastensystem, ne? Also von bekannten Elementen, aber trotzdem irgendwie cool. Jetzt kommt quasi die Rambo-Manier, wie sie da durch den Dschungel oder den Wald seine Tochter zurückholen. Könnte was werden. Klingt spannend. Also ich hab's gemocht. Gerne wieder.
So. Ja, hört sich ganz gut an. Und was heißt Miniserie 3 oder 4 oder was war das?
Nee, es ist eine Miniserie, also Mini-Hefte, 6 Hefte. Also,
Sechs Hefte.
Ah, okay. Und dann bist du quasi da auch schon durch.
Ja.
Genau. Und das ist immer.
Wir hatten ja in letzter Zeit sogar ein paar, die nur 3 oder 4 Hefte lang waren.
Nee, sogar eins, was 2 Hefte lang geht. Wobei ich das mit den Drachen da vom letzten Mal, wo ich immer noch nicht das zweite Heft gelesen habe. Aber das bis zum nächsten Mal. Ich verspreche hier mit hoch und heilig, bis zum nächsten Mal habe ich das zweite gelesen. Ich dachte ja auch, dass ich zu diesem Podcast schon mal den Piloten von hier Why the Last Man gucken konnte, um dann festzustellen, dass der quasi, wie heißt es so schön, T plus, keine Ahnung, 4-5 Tage in der Zukunft erst rauskommt. Insofern. Also zumindest
aber immerhin.
Ja, ich glaube
Das heißt, in der nächsten Folge können wir drüber sprechen mal, ne?
Theoretisch schon. Ich glaube, am 20. September kommt das Ding raus. Aber in Amerika ist es, glaube ich, schon.
Montag, glaube ich.
Am 10., am 20., ja. Naja, jedenfalls. Also ich bin gespannt. Also,
ist es schon rausgekommen?
Gucken. Ich glaube, in Amerika ist es bei HBO schon rausgekommen, ja.
Okay,
also, warte, da kann man's
machen wir das jetzt mal ganz kurz live. Möchte ich mal ganz kurz gucken, wie die Ratings sind, dann können wir das schon
IMDb, 6,5 von 10 bei 1628.
Nein, wirklich? Scheiße.
Achso, bei FX ist es rausgekommen, also on Hulu, also nicht HBO, sondern... Das hört sich ja nicht
so gut an, muss ich sagen.
Ja, nun ist die Frage, ob das alles Fans sind wie unser eins. Ich habe es für den Podcast, also für Fortsetzung folgt, auch den Leuten aufs Auge gedrückt. Das muss geguckt werden. Ja. Aber, naja. Also ich bin gespannt. Sag mal so.
Last Man is Dump. Literally.
Naja gut, der ist ja auch ein bisschen blöd. Also ne, der ist ja, dem Comic ist er ja auch tatsächlich so ein bisschen.
Ja.
Nun weiß ich es nicht, ne? Also ich bin gespannt.
Ja, aber da kann man noch so ein bisschen rein interpretieren. Wenn die den jetzt so völlig überzogen natürlich darstellen, dann
wobei ich festgestellt habe, wenn unsere Erwartungen niedrig sind an diesen Film oder an die Serie, dann ist meistens gefällt es einem besser, als wenn es total gehypt ist und man dann irgendwie gar keinen Bock mehr hat, ne? Weil oft, also ich habe es schon bei Fortsetzung folgt gemerkt, dass wenn ich so null Bock auf irgendeine Serie hatte, aus welchen Gründen auch immer, es manchmal dann angenehmer war, die zu schauen. Also wurde ich positiv überrascht und hatte mehr Spaß damit, als wenn ich sage, oh, das ist die geile Serie und dann guckst du so nicht so.
Ja, auf jeden Fall.
Irgendwie,
klar, auf jeden Fall.
Also ja, gehen wir mal davon aus, dass
Fallhöhe es viel Mist höher, natürlich, ist. Ne?
Bitte?
Ja, machen wir. Genau. Fällt mir ein bisschen schwer, davon auszugehen, dass Why the Last Man Mist ist.
Ja,
aber Dune gucke ich nächste Woche, mal gucken. Mal seit 2 Jahren mal wieder im Kino oder so.
Ich habe Tom und Jerry mit den Kids geguckt.
Gibt's da was Neues?
Ja, so eine Realverfilmung, also mit richtigen Schauspielern, so wie à la Roger Rabbit und was sonst noch so danach kam. Ja, Space.
Aber nicht gezeichnet, sondern so 3D wahrscheinlich dann reingesetzt. Ne?
Ja, also der war so Pseudo-3D. Also weißt du, mehr so flat, aber schon theoretisch 3D. Aber wirkte nicht so gut. Ab wann ist denn Dune? Vielleicht gehe ich mit Jonah mal in Dune. Wann ist das? Dune?
Nee, ich glaube, der ist bestimmt.
Ist ja auch nur Teil 1 von irgendwas, ne?
Ehrlich?
Ja, ich glaube, ich habe heute, glaube ich, nebenbei einen Podcast gehört. Und da ging es um Dune und das ist nur, ist wie Herr der Ringe, das ist die erste Instanz.
Ach, nee.
Und das soll quasi da auch noch, so habe ich es verstanden, weitergehen.
Alles muss immer so groß gemacht werden. Und Tom und Jerry, warte mal, und wie war der denn?
Der war okay. Also wie gesagt, es ist natürlich ein Kinderfilm, aber ich habe auch hier und da gelacht und es hat Spaß gemacht und es hat so alte Erinnerungen wieder geweckt und die Kinder, denen hat es echt gut gefallen. Oh,
5,3 von 10.
Na, hat
der
ja, hier.
Aber dieser Stil sieht, also erstmal sieht es ganz witzig aus, sieht fast aus wie, ist aber dann doch 3D leider.
Ja, ja natürlich, schade, das muss ja in den reinpassen. Aber wie gesagt, ganz kurz, also meine Tochter, die hatte gar keinen Bock drauf und die ist mit einem strahlenden Gesicht rausgegangen und fand es geil. Also insofern, also ja, alle Kinder hatten es gemocht.
Kann es nicht so falsch sein.
Nee, ach, das ist ja auch für Kinder. Ne? Mein Bruder, der hat jetzt hier, was hat er geguckt, Paw Patrol, und hat gesagt, kann man auch gucken als Erwachsener. Aber ich meine, das ist nochmal ein anderes Level. Er meinte so, das ist dann so diese Erwachsenen-Jokes hier nach dem Motto, du hast ja irgendwas Tolles an oder hast irgendwas, hat er das gekauft und geleistet. Also bei Paw Patrol. Und da sagt er, ja, das Merchandising läuft gut und halten sie halt so ein T-Shirt von Paw Patrol hin, was man auch kaufen kann irgendwie. Also da gibt es schon so interne Werbung, ist schon irgendwie geil. Naja, wie auch immer. Dune ab 12. Ja. Gerade mal nebenbei geschaut.
Okay.
So.
Dune ab 12. Gut. Wir schweifen schon wieder ganz schön ab in so komische Sphären. Mal sehen, wie das bei den Leuten ankommt.
Immer. Ankommt tut's.
Nur, genau, ich habe dir ziemlich was wieder, ich habe ja, glaube ich, letztes Mal hatte ich doch, glaube ich, auch einen Manga vorgestellt. Da gab es auch noch einen Tipp, dass ich mal Wet Moon lesen soll. Genau. Das hatte ich ja tatsächlich auch schon mal vorgestellt. Könnt ihr euch ja nochmal anhören. Das fand ich damals auch sehr cool. So ein bisschen genau in so eine David Lynch-Richtung fast oder so eine Twin Peaks-Richtung oder so ganz, war ziemlich abgefahren. Aber diesmal ist es auch von jemandem, von dem ich schon mindestens einmal was vorgestellt habe. Und zwar dieser Typ, der auch Uzumaki gemacht hat. Dieser Spiralen-Horror-Comic.
Der heißt
Junji Ito oder so ähnlich.
Ja, Ito, Ito wahrscheinlich schon.
Damals, was?
Ich sag Ito wahrscheinlich. Bist du auch Junji? Keine Ahnung.
Ja, Junji vielleicht auch. Ja, wie auch immer. Und das heißt Gio, der Tod aus dem Meer. Das Schöne daran ist, es ist ein abgeschlossenes Ding. Ein richtiger fetter Wälzer.
Ich wollte sagen, du hast das Omnibus-mäßige Mammutwerk da quasi, ne? Die gebundene Ausgabe.
Ich weiß gar nicht, ob es das nochmal einzeln gibt, aber es sind hier, wie viele Seiten sind das wohl? Jetzt steht es hier leider wieder nicht mehr, aber
warte, gefühlt ich kann's so ja, ich hab's ja noch
500
gerade
oder so
aufgemacht. Warte.
300?
Nee, 400 Seiten. 400 Seiten? Ist auch ab 16 und älter.
Genau, und ist auch wieder wirklich, also ich fand ja dieses Spiralen-Comic wirklich mit das Gruseligste, was ich, glaube ich, bisher gelesen habe, weil es geschafft hat, irgendwie halt so eine ganz seltsame Stimmung aufzubauen, die man auch von diesen japanischen Horrorfilmen kennt, die halt oft so irgendwie so eine komische Beklemmung in einem hervorrufen, weißt du, wie dieses The Ring oder so, ja, wenn dann einfach der Film total seltsam ist, gar nicht, da ist nichts Gruseliges, aber trotzdem ist es gruselig und dann diese Frau, die die Haare vorm Gesicht hat und aus dem Fernseher kommt, eigentlich, weißt du, da hat man schon Splatter-Sachen und sonst was gesehen und hat sich nicht so nachhaltig sozusagen gefürchtet.
So ein subtiler Horror irgendwie, ne? Also
genau.
Das ist auch nichts für mich, ganz ehrlich.
Nee, eigentlich ist es nichts für einen, genau. Und hier war es auch schon, also hier muss man echt sagen, boah, ey, das, ich weiß auch nicht so genau, ich kann es ja schon mal vorweg, ob man es wirklich empfehlen kann, aber also das, also es ist einfach wieder wirklich was total Eigenständiges, was man so aus dem Westen halt nicht bekommt. Und vor allem der Gag daran ist, dass da irgendwie auf dem Cover steht hinten drauf, inspiriert von der weiße Hai. Mhm. Und ja, also klar, da sind auch ein paar Fische dabei, aber alles andere, das ist so weit entfernt vom weißen Hai, außer dass es halt da auch mal einen Fisch gibt und der auch mal, auch ein Hai ist da irgendwo dabei, aber also egal. Und
der hat Zähne,
also,
damit beißt
ja,
er auch, aber
ja,
nicht.
Genau. Naja, also man hofft fast dann irgendwie, ey, bleib doch ein bisschen weißer Hai-mäßiger lieber, weil das ist halt so, also wirklich so eklig, im Gegensatz zu diesen Uzumaki, was halt sehr auf der psychologischen Ebene ist das halt so ein bisschen expliziter, so ein bisschen, ja, also ich erzähle erstmal, also worum geht's? Da gibt's so ein Pärchen aus Tokio, wo wir zugucken, wie der Urlaub da gerade läuft, die sich so ein bisschen streiten und was auch immer, aber ist alles erstmal egal, sag ich mal. Und die machen Urlaub auf einer der zahlreichen japanischen Inseln, so ein bisschen entfernt, sind eigentlich, wie gesagt, aus Tokio und irgendetwas stinkt gewaltig.
Zum Himmel.
Ja.
Etwas ist und faul vor allem im Staate Dänemark.
Genau, und die Freundin, die sagt erst, Freund, ey, du musst Zähne putzen und also irgendwie so ganz und egal, also sie scheint jedenfalls eine sehr, sehr empfindliche Nase zu haben und der Geschmack wird immer stärker und irgendein sehr agiles Wesen scheint hier zu sein und da, man sieht immer nur so wie so Speedlines, dass da irgendwas lang zischt und denken erst da, okay, das ist vielleicht eine Katze zu ist alles so, sag ich mal, hoch aufgebaut, also Darmgeräusch, was man sieht.
Warte mal ganz kurz, man hört warte mal, du hackst nämlich ein wenig ab. Machst du nebenbei noch irgendwas anderes? Ich bin diesmal also, nicht schuld.
Internet oder so.
Warte. Ich mach mal kurz Pause. So, auch wieder da. Kleine Internetprobleme, aber diesmal nicht bei Helke. Ich habe den falschen, dem schwarzen Peter in die Schuhe geschoben. Es war bei mir, die Leitung war einfach weg. So, also wenn es jetzt nicht kleine...
Nein, schiebst du auf die Telekom. Am Ende ist immer die Telekom
schuld, oder? Ja, bestimmt. Die buddeln wieder irgendwo, bestimmt. Also Glasfaser bei uns und dann ist alles Shit. Naja, also...
Wenn sie mal wenigstens machen
wollen. Dann nochmal.
Ja, also ich weiß jetzt... Genau, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Also jedenfalls, wie gesagt, so irgendwas flutscht da rum.
Stinkt zum Himmel.
Genau, ist es eine Katze, ja, genau. Und dann ist halt, wie gesagt, so dieses typische Horrormäßige, dass man sieht nicht wirklich, was da los ist und so. Man hört nur Geräusche, beziehungsweise da sind ja sozusagen Onomatopoeia, werden die, glaube ich, genannt. Ne? Kennst du das Wort? Ja.
Onomatopoeia? Nein, kenne ich nicht.
Ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann sind das diese... Lautschrift ist das, glaube ich.
Onomatopoeia.
Da gibt es kein cooleres, also das ist das Wort, was man dafür wohl benutzt, glaube ich. Also so eine, weiß schon, so Zisch oder Peng.
Noch nie gehört, aber du wirst schon.
Vielleicht ist es auch völlig, vielleicht habe ich es mir auch gerade ausgedacht. Oder es ist,
oh, klingt gut.
Oder
sag's nochmal,
ich meinte Ovomaltine, glaube ich.
Ovomaltine,
genau, das meinte ich. Nee, jedenfalls dieser Gestank dann noch und so. Und das ist natürlich, also es ist halt witzig, weil, wie gesagt, es geht hier um Geräusche. Ist ein Comic, kann eigentlich nicht dargestellt werden. Und es geht um Gestank, kann auch nicht dargestellt werden. Aber irgendwie ist das so gut rübergebracht. Und auch, da sage ich später noch mal ein bisschen was zu, wie das halt im Japanischen irgendwie auch so cool funktioniert. Also, naja, um es kurz zu machen, ein Fisch auf Beinen ist aus dem Meer gekommen. Das hat ein bisschen was Alien-mäßiges, also so Biomechanik-mäßig, weil halt, ja, da sind so komische Schläuche und so und also man erkennt schon noch den Fisch, aber der ist irgendwie so seltsam mit so einer, ja, mit so einer Art Maschine verbunden oder so. Also alles seltsam technisch aussehende Teile dann aber im organischen Fischkörper verankert. Und selbst als der Fisch dann von den beiden zerkloppt wurde, rennt er wenig später wieder weiter und bis er vom Freund dann mit einem Felsbrocken begraben wird. Und um den Gestank dann fernzuhalten, wird er dann in so eine Plastiktüte verknotet. Und naja, wie auch immer, überall kommen halt auf einmal ab diesem Tag Meerestiere auf Beinen aus dem Meer. Und zwar nicht nur Goldfische halt, sondern halt auch, wie gesagt, so sonst wird es ja nicht wie der riesige, also wie der weiße Hai, halt riesige gefräßige Haie, Rochen und auch Tintenfische und sowas kommen da halt raus, ne? Und ich will nicht zu viel verraten, aber es werden nicht nur Fische dann am Ende bleiben, die dann auf diesen Beinen rumrennen. Und das ist halt so seltsam bei diesem japanischen Horror. Also es sind halt oft so bizarre, fast alberne Ideen. Also du hast ja auch gerade instinktiv gelacht, als ich gesagt habe, da kommt ein Fisch auf Beinen rausgezischt. Ne? Das meine ich halt, das kannst du halt irgendwie nicht mit der weiße Hai dann vergleichen, diese Idee. Ne? Und das Interessante daran ist, dass die dann so konsequent halt irgendwie durchgesetzt wird, so ähnlich wie mit dieser Spirale halt vielleicht auch, wo man auch erstmal denkt, was kann an einer Spirale schon gruselig sein, aber wenn es halt oft genug halt irgendwie und so ganz ernsthaft ohne den Humor da drin vielleicht zu finden oder so, dass am Ende das doch, dass ich mich doch wieder super unbehaglich gefühlt habe und halt ja, gegruselt habe, sag ich mal. Und wenn man diese Bilder dann von diesen Das ist halt auch, das ist halt, wird halt so wahnsinnig eklig, weil da gibt's halt diesen Gestank, ne? Und wie diese Maschine halt funktioniert, ist halt so, dass dann wirklich die später so andere Lebewesen, wie gesagt, wie Hunde und Katzen zum Beispiel auch infiziert werden von dieser Art Krankheit, nenne ich es jetzt mal. Und die fangen dann alle so rum an, rumzublähen. Also sich
da kommt, soll nicht so viel Fisch überall, essen.
Also, genau, also da kommt dann. Und man muss dann irgendwie einfach lachen, aber das wird halt so ernsthaft und ohne Humor weitererzählt, dass es mich am Ende dann doch wieder gepackt hat und irgendwie, das ist auch irgendwie so echt eklig halt, weil ich saß da beim Lesen, saß ich im Zug und hatte eigentlich ab und zu irgendwelche, so nebenbei mir irgendwelche Macadamia-Nüsse.
Lust auf ein Fischbrötchen so bekommen.
Ja, genau. Nee, also diese Nüsse so an meiner FFP2-Maske so vorbeigesteckt und irgendwie war dann wirklich der Appetit einfach weg und ich wollte ja eigentlich nur noch duschen, so hatte ich das Gefühl.
Du hast wie bei so einem Pferd, die so hier so ein Futter-Heubeutel davor kriegen, einfach so eine Ladung Macadamia-Nüsse hinter die Maske gekippt, kommt einfach mal was gegessen.
Ein sehr schönes Bild, genau. Also das ist mir auch wirklich, muss ich sagen, also bei diesen bei dieser Spiralen-Ding, das habe ich fast ein bisschen besser vertragen, weil hier ist es halt so ein seltsamer, ich weiß nicht, nennt man sowas auch Body-Horror oder so, Horror? Oder,
also Body heißt ja mehr so, also nicht der Body, sondern, weiß ich nicht.
Ja. Na, das ist so körperlicher, also das ist so, so ist den, also weil hier zum Beispiel stecken halt später, jetzt ohne zu viel zu verraten, aber diese, du verstehst halt auch so ein bisschen, wie diese Maschinen funktionieren und stecken Schläuche halt in allen erdenklichen Körperöffnungen, aus denen dann halt auch noch diese Gase treten können, sag ich mal. Und schließlich kommen da auch noch Sachen rausgeschossen später, ohne konkreter zu werden. Und wie gesagt, auf dem Cover steht halt inspiriert vom Weißen Hai, aber da ist nicht so viel mit rum knattern und wie auch immer. Was mir halt noch so aufgefallen ist, was ich ganz, ganz interessant und ganz spannend fand, was ich schon so angedeutet habe, diese Lautschrift halt, wie gesagt, ne? Wie cool sich diese japanischen Schriftzeichen, wie cool die sich so perfekt in die Bilder einfügen, ne? Also da gibt es so ein paar, die sind dann immer darunter so auf Deutsch übersetzt, und aber da sind halt dann manchmal so eine paar spitze Balken, ne? Die so, ja, wie so Speedlines oder so, und die sollen dann eigentlich so Zischlaute wiedergeben, und das ist irgendwie total cool. Und auch darunter, wie gesagt, wenn man darunter dann im Vergleich diese deutsche Entsprechung sieht, die wirkt dagegen immer richtig plump und wie so ein Fremdkörper, so, ne? Und diese, weißt du, das sieht halt viel geometrischer und so aus. Ja. Du kannst das irgendwie, also gefühlt, viel cooler einsetzen.
Aber
so.
Vielleicht nur, weil du die chinesischen Schriftzeichen, ich sehe ja nicht viel, aber ein paar japanischen, nicht umsetzen kannst, ne? Bei blub, 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 das kannst du halt lesen. Wäre mal interessant.
Ach, du kannst doch auch ein paar Seiten sehen?
Ja, nicht viel, aber also 5, 6 Seiten, glaube ich.
Den Anfang so ein bisschen, ja. Mit Haien und so wahrscheinlich und so, ja.
Wäre mal interessant, was Info, das für Kanji, also diese Schriftzeichen sind. Keine Ahnung.
Naja. Sieht jedenfalls cool aus. Ist mir irgendwie echt positiv aufgefallen,
aber dass die hallo, so cool immer also aussahen. Seite 10 ist doch, deswegen wird das wahrscheinlich mit dem weißen Hai beschrieben, ne? Wo der Hai, das Boot und der Hai. Also selbst wenn du mir nur die Seite gezeigt hättest, hätte ich ja gesagt, ey, das ist ein Comic zum weißen Hai.
Genau, aber das habe ich jetzt hier völlig aus meiner Erzählung rausgelassen, weil es eigentlich gar nichts mit dem Rest zu tun hat. Also ich sag mal so, es gibt halt nachher so eine Art, ich nenne es jetzt mal Auflösung, wie diese Maschinenwesen dann irgendwie entstanden sind. Und das ist so ein bisschen quasi so ein bisschen die Erklärung vielleicht, so, weißt du, dass es da halt irgendwas im Meer gibt. Also so ein bisschen wie bei Godzilla oder so, dass da irgendwie Radioaktivität, so ähnlich ist es also jetzt nicht so, aber so ähnlich ist es da.
Was
schon.
Hast du da, mal ganz kurz bei Godzilla, weil ich fiel mir gerade wieder ein und ich seit
Godzilla.
Wochen versuche da mal wieder einen von diesen Filmen zu gucken. Hast du die neueren Filme mal geguckt? Also lohnt sich sowas überhaupt noch? Oder ist das auch so ein Kindheitsspaß?
Also es gibt wirklich, glaube ich, einige, die das ziemlich cool fanden. Ich war doch ein bisschen enttäuscht, weil also für mich ist dieses, also ich finde, die haben da nicht so richtig rübergebracht, worum es in Godzilla so geht. Ich finde, wenn ich ehrlich bin, finde ich sowas wie Pacific Rim so, ist irgendwie mehr im Geiste von Godzilla als die neuen Godzilla-Filme irgendwie gefühlt. Okay. Also halt so völlig über alle Maßen irgendwelche Monster gegeneinander antreten zu lassen, das war halt immer. Und es hat da irgendwie bei, finde ich, ganz gut gepasst bei Pacific Rim oder ganz gut funktioniert. Also mir hat der nicht so gut gefallen, aber es ist natürlich, im Kino kann man sich sowas natürlich immer angucken, weil das natürlich schon cool aussieht.
Impulsant,
aber man hat ja immer das Problem, weißt du, wenn du so ein Riesenmonster auf Menschen dann irgendwie, ja, dass dieses aufeinandertreffen, das war halt, hat halt immer so ein bisschen komisch gewirkt, so, ja, und der Typ ist gerade zufällig wieder in der U-Bahn gerade oder in der S-Bahn, die da lang fährt, wo dann halt auch gerade Godzilla lang fährt und dann, oder lang läuft man, lang fährt, langlatscht, weißt du, und irgendwie, dass man, weißt schon, was ich meine,
die
haben halt, also dieses Riesenmonster, das hat halt einen ganz anderen Scale und ganz andere, also Laufgeschwindigkeit und was auch immer, also da kannst du, ja, das ist schon ein bisschen was anderes. Hat meiner Meinung nach nicht so ganz funktioniert. Ein bisschen was wollte ich noch dazu erzählen.
Ich wollte irgendwas gerade erzählen, aber das habe ich gerade vergessen. Es hat, glaube ich, auch nur mit Manga was zu tun gehabt.
Vielleicht nochmal mit der Schrift oder so. Also was jedenfalls, was ich auch sehr cool finde, es gibt noch einen Bonusteil und zwar sind
alternatives Ende.
Da sind einfach nochmal zwei Kurzgeschichten drin. Ja. Andere Geschichten, die damit gar nichts zu tun haben. Auch von dem Typen, auch total cool. Beide wieder total bizarr und gruselig. Also die eine Geschichte ist so ein bisschen dumm und auch nur ein, zwei Seiten, so ein bisschen, also aber ist auch irgendwie halt auch bizarr und so. Aber vor allem die eine Geschichte fand ich so krass. Und zwar geht es darum, dass nach einem Erdbeben sind in der Felswand Löcher aufgetaucht, die in Form menschlicher Silhouetten irgendwie geformt waren. Und auf einmal fühlen sich alle möglichen Menschen, Landes oder weltweit, von diesen Bildern im Fernsehen und so angezogen und pilgern dahin und finden auf einmal raus, dass diese Formen halt exakt auf, also es gibt halt sozusagen für, ja, die vielleicht jetzt nicht für alle, aber manche Menschen finden halt exakt ihre Körperform in diesen, darin wieder, so, weißt du? Also musst dir vorstellen, so, du stehst so ein bisschen vielleicht breitbeinig da oder wie auch immer und genau diese Form, so wie so ein, wie von Da Vinci oder sowas in der Art. Und die fühlen sich davon so angezogen, dass die dann auf einmal anfangen, in diese Löcher reinzulaufen. Und du kannst dir ja vorstellen, du kannst ja dadurch, dass die halt genauso groß sind wie man selbst, kannst du ja gar nicht, wirklich laufen, sondern bist sozusagen in, also es ist so eine gruselige Vorstellung auch. Also wenn du, wenn du sowas wie Klaustrophobie hast, ne? Was ja wahrscheinlich jeder Mensch so ein bisschen empfindet, ne? Denke ich mal. Also so ein ganz enger Raum, ich glaube, das findet keiner toll.
Ja, aber ich glaube,
da ist Klaustrophobie das richtige Wort, ne?
Also ich glaube, ich habe da nicht so jetzt.
Ja, aber stell dir vor, also, ja, sagen wir mal so, vielleicht ein enger Raum geht vielleicht noch, aber stell dir vor, du musst durch so ein Erdloch krabbeln in Vietnam. Weißt du? Kennst du diese Tunnel, die die gebuddelt hatten?
Ja.
Wo du halt gerade so wirklich reinpasst.
Ja, dann eher also, diese Vorstellung, dass die ganze Erdmasse auf dich drauf fällt, aber hat das mit Klaustrophobie, der Angst vor engen Räumen zu tun?
Na, dass du halt einfach Angst hast, dass du vielleicht da nicht durchpasst oder dass du, weißt du, auch nicht. Und da ist es halt sozusagen, das ist diese klaustrophobische Angst, die, vielleicht hast du die nicht so sehr wie ich oder ich habe die auch nicht so extrem, aber also bei so manchen engen Sachen, wo man denkt, man passt da jetzt vielleicht nicht durch oder so, da habe ich das auf jeden Fall. Und wenn ich mir vorstelle, das ist halt genau so wie ich, dann finde ich die Vorstellung einfach so mega gruselig. Und vor allem, ja, ich kann diese Geschichte jetzt wirklich vielleicht ein bisschen spoilern. Das Krasse ist, dass diese Form, die halt auf eine bestimmte Art anfängt, sich dann langsam verändert. Aber dadurch, dass die sich so langsam bewegen, der Mensch sozusagen, der da in ganz langsamer Geschwindigkeit wie magisch angezogen wird, auch seine Form auf eine total gruselige Art halt verändern wird, bis er irgendwann hinten ankommt. Also es ist wirklich so eine ganz
bizarr.
Gruselig, also für mich jedenfalls. Ganz bizarr und gruselig, ja. Ja, wie auch immer. Also ich finde, also ich habe dieses Ding gelesen, es hat mich total wirklich emotional mitgenommen. Aber auf eine Art, wo ich sagen würde, mir ein bisschen zu eklig. Also gerade mit diesen, sagen wir mal, diesen Fäkalgeschichten mit irgendwelchen. Also das fand ich alles ein bisschen so, also wie gesagt, dieses Gefühl, also dass ich unbedingt jetzt duschen muss oder so, das muss ich nicht haben. Aber ohne, also das ist wirklich eine Geschichte, die ja, wie halt so ein guter Horrorfilm oder so vielleicht auch, oder, also was bezeichnet man als guten Horrorfilm, weißt du? Also ehrlich gesagt, für mich muss ein guter Horrorfilm nicht unbedingt ein Trauma auslösen, dass ich den nicht mehr vergessen kann. Ich bin, glaube ich, da eher so, ich will lieber, glaube ich, gut unterhalten werden. Aber der hat es halt wirklich geschafft, mich irgendwie so nachhaltig, denke ich, auch zu diese Geschichte, mich so nachhaltig zu berühren, so irgendwie, dass man die halt auch irgendwie nicht so aus dem Kopf rausbekommt, diese Sachen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das gut ist unbedingt.
Na ja, also ich aber ich
auch na ja, nicht wirklich schon. Unbedingt weiterempfehlen. Aber es ist, also wenn jemand was wirklich Gruseliges und Ekliges lesen will und nicht total abgeschreckt ist von dem, was ich da erzählt habe, dann zieht es euch doch rein, ey. Aber ich habe euch gewarnt. Ich fand es schon ganz schön krass. Aber es hat mich auch nicht losgelassen und wie gesagt, es ist das, also es löst viel mehr aus als ganz viele andere Sachen, die ich in letzter Zeit gelesen habe, aber ich weiß nicht, ob das so eine Gefühle sind, die da ausgelöst wurden,
die ja, ich unbedingt die Frage ist halt immer, liegt das jetzt daran, dass das so extrem gut gemacht ist, ein anderer Kulturkreis, andere Form der Wahrnehmung, der visuellen Gestaltung und sowas? Wäre ich jetzt, es wäre mal interessant, weil ich gucke momentan ja auch so ganz viel Reiseberichte oder so Dinge, die in Japan spielen und sowas, wo die einfach das Land und die Leute zeigen. Mhm. Und das, deswegen bin ich, hatte auch eines, auch einer durch so einen Drift-Store gegangen, also hier so ein Second-Hand-Laden. Und da meinte hier, guck mal, hier ist die Gesamtausgabe von Death Notes, habe ich auch schon 10 Jahre nicht mehr gelesen. Hättest du da wahrscheinlich für einen Apfel und ein Ei kaufen können. Ist ja auch massenweise an Bänden gewesen. Genau, und das, aber. Und die Wahrnehmung oder was?
Mein Lieblingsmanga.
Ja, deswegen habe ich es ja gerade nochmal erwähnt. Mhm. Wie was gestaltet wird oder wie was visualisiert wird, ist da ja auch eine andere Herangehensweise. Und deswegen packt es uns vielleicht nochmal einen Tick mehr, als man das so als Europäer gewohnt ist. Also weißt du, dass die umgekehrt.
Garantiert hat das was damit zu tun.
Aber umgedreht wäre es interessant, ob die so europäische oder amerikanische Comics dann auch so wahrnehmen. Lesen die ja nicht, ne? Also nicht so in dem Maße, glaube ich, da ist ja...
Ja, aber also mindestens Filme. Wahrscheinlich kriegen die Hollywood-Filme auch alle mit, denke ich.
Das kann gut
sein. Aber also, ich glaube, der wird nicht umsonst hier der Meister des Horror oder so genannt, ne? Also es ist schon, also ich glaube, das ist schon, der hat es, glaube ich, schon einfach drauf, so eine Geschichten zu erzählen. Und vor allem, wie gesagt, ich finde halt vor allem auch irgendwie... Ja, erstaunlich, dass es halt so ein Thema ist, wo man eigentlich, ja, wo mir irgendwie das Lachen kommt, aber ich irgendwie nicht wirklich lachen kann, ne, darüber.
Dass das Lachen im Halse stecken bleibt. Dass ich nur so kurz,
ja, sowas, hm. Oder dass es irgendwie, man lacht drüber und das ist aber irgendwie nicht witzig dann eigentlich.
Überleg
halt aber nur, halt, ja, es ist vielleicht komisch, weißt du, so wie man komisch halt auch im Sinne von seltsam oder bizarr benutzen kann, so komisch ist es halt, dass ich dann irgendwie... Ja, ist dann doch nah aneinander, dass irgendwas ja. Ja, lustig und gruselig ist anscheinend. Für mich jedenfalls. Also, wenn jemand anders irgendwas von ihm gelesen hat oder wenn es noch andere Empfehlungen gibt von ihm, wie gesagt, dieses Uzumaki oder wie das heißt, echt krass, finde ich immer noch ein bisschen stärker, weil es halt nicht dieses, ja, ich weiß nicht, heißt es Body Horror oder so, dass man halt so dieses...
Also vom Namen sag ich mir gar nicht, mit, aber...
Ja, ich dachte, das war halt viel mit so... Ja, mit mehr so, mit Körperlichkeit halt, weißt du, nicht psychisch.
Ja, ja, ich
halt
weiß so dieses beklemmende Gefühl oder dieses Unwohlsein, aber.
Nee, ich dachte, dass es halt sozusagen konkreter ist, dass du, weißt du, sowas wie halt, wie heißt da nochmal, der, dieser Typ, der Naked Lunch und so gemacht hat, weißt du, der immer so, auch so Maschinen mit Technik und so verschmolzen hat und so. Wie heißt denn der nochmal, das ist so ein, ja. Hört sich so ähnlich an wie David Lynch, warte mal, Naked Lunch.
David Cronenberg,
genau.
Der hört sich so ähnlich an wie David Lynch.
Ja, weiß ich.
Also Naked Lunch Ahnung. Hört sich so ewig
hört sich
an.
Gar nicht so an.
Ja, aber
verwechsel ich irgendwie immer.
Naja, gut. Also komm, Tipp.
Genau, erzähl auf alle Fälle. Mal weiter.
Ich, das nächste Buch kommt wieder aus dem Hause Aftershock. Und
letztes Mal war es doch Dark Horse, du hast, glaube ich. Ich glaube, war noch nicht so
ein Aftershock. Nee. Kommt wieder, aber weil ich immer mal was mache. Und ich habe festgestellt, dass in letzter Zeit die Seite 1 quasi, also da, wo quasi der Artist und der Autor und tralala steht, dass sie die immer nach dem gleichen Strickmuster machen. Außer in der Farbe variieren. Du hast oben einen farbigen Balken, unten einen farbigen Balken und in der Mitte fast 2/3 schwarz. Aber es ist halt cool gemacht immer und jedes Mal so ein...
Bei
so,
was?
Bei, auf dem Cover? Nee, bei Aftershock, innen drin. Also nicht auf dem Cover außen, sondern innen, quasi wie die, dieses,
der heißt Schmutztitel,
das? Oder wie Impressum, nee, das Impressum quasi. Also wo dann da steht hier, wer, was, wie, warum, weshalb, wieso, Untertitel. Und das ist immer so integriert in das Artwork, also teilweise integriert in das Artwork, dann farbig.
Mhm.
Na jedenfalls, von Search for Who heißt das Buch oder Heft.
Und Who nicht geschrieben W.
Ja, ja, das H-U, fand ich sondern auch lustig irgendwie. H-U, aber...
Search for Who?
Our Kind of War, geschrieben von John Tsui und von Steve Orlando. Und der Artist ist Rubin und der Colorist ist DC Alonso. Ja, und Letterer
ist... auch lustig, war, als wenn es so Alonso vom DC Comics wäre oder so.
Irgendwie, ja, da klingt das lustig. Und es fängt auch hier eigentlich ein bisschen... Also Artwork-technisch, also es ist nicht schlecht. Du siehst halt so ein Humvee in Afghanistan und ein Soldat steht da und irgendwie die Posen stimmen nicht. Der Humvee, der sieht super aus, aber die restlichen Posen stimmen nicht so hundertprozentig. Irgendwie, es wirkt so ein bisschen schräg. Und dann haben wir aber gleich einen Sprung, weil die sagen hier, das sollst halt irgendwie sollst das Leben einfach leben irgendwie. So. Und dann hört er auf im Krieg da oder geht nach Hause und geht zu seinen Eltern zurück und die wohnen in Kalifornien irgendwo und sitzen am Tisch und essen sie halt hier so Ramen mit Stäbchen, schlürfen die Nudeln und es stellt sich heraus, dass er lieber in dem Moment lieber einsam oder mit etwas weniger Geld in der Tasche lebt, als da irgendwie sich den Hintern wegschießen zu lassen und sucht halt einen Job als Tür oder hat einen Job als Türsteher. Hilft aber seinen Eltern immer noch mal noch hier in diesem Bar und Grill, so ein asiatischer Laden, der so mehr recht als schlecht läuft. Man sieht, das hat er halt ein wenig...
Ich meine, es sagt schon alles Chinese and American Food. Was ist das auch? Weißt du, es ist so wie
eine Mischung,
in so einem Dönerladen auch Pizza und Burger. Und also so, wenn ein Laden alles anbietet, ist eigentlich ja tendenziell
ja, schlechtes. Ja, wobei Zeichen, wir in Leipzig auch einen Libanesen hatten, der die libanesische Seite wirklich echt extrem gut gemacht hat und aber dann gleichzeitig gesagt, um überleben zu können, also nicht überleben, aber halt um mehr Kundschaft anzusprechen, hat er auch noch Döner angeboten, was er eigentlich nicht wollte, aber hat sich genötigt. Vielleicht ist es hier so ähnlich, die Leidenschaft liegt beim chinesischen Essen und das andere machen sie halt, damit sie halt die Laufkundschaft der Amis noch mit abservieren können. Keine Ahnung. Jedenfalls, das spielt auch gar keine Rolle. Also das ist jetzt... Die haben halt diesen Laden da, Familienbetrieb, und dann kommt, während sie den Laden zumachen, so gefühlt um Mitternacht, kommt plötzlich da so ein anderer Humvee, aber halt, oder das ist Mercedes, könnte auch Mercedes sein.
Warum sagst du immer Humvee?
Heißt das Ding nicht so? So und dieses Auto,
heißt
was
nicht Hammer haben? Einfach nur? Heißt nicht einfach nur Hammer? Also
die,
Hummer?
Die Amis sagen dazu Hamm,
keine Ahnung. Hammer, oder?
Naja, das können die geschätzten Hörer da draußen.
Arnold Schwarzenegger Auto da.
Ja, ja. Naja, jedenfalls, und dann werden die Eltern angeschossen, also niedergeschossen, überleben es aber beide, Notarzt, tralala, sitzt im Krankenhaus, der Vater geht es ein bisschen dreckiger, die Mutter,
kannst du mir mal ganz kurz erklären, ich verstehe nicht ganz, also das ist doch aber nicht das Kriegsgebiet, oder?
Nee, der ist ja zurück,
genau,
das ist ja das, also die haben, das ist nicht das Kriegsgebiet, der ist zu Hause, der ist in Kalifornien, die Eltern haben da ein Restaurant und die werden quasi vor ihrem eigenen Restaurant niedergeschossen. Und jetzt kommt eigentlich der spannende Punkt, weil die Mutter erzählt plötzlich, dass sie zu einer Familie Margolis gehört, die so ein bisschen, wie soll man sagen, russische Juden sind, die irgendwann nach China geflohen sind während der russischen Revolution. Und die dann wiederum in die Familie Hu eingeheiratet haben. Und dann ist sie aber die Mutter geflohen, weil das so ein chinesischer quasi Mob war, die sich da gegenseitig abgeschossen haben. Und um dieser Familie zu entfliehen, ist sie halt nach Amerika gegangen. Und jetzt gefühlt x Jahre später hat die Familie Hu eben sie ausfindig gemacht. Und sie ist mitten in dieser Fehde zwischen zwei Familien, dieser Blutfehde zwischen zwei Familien, ist sie wieder gefunden und der Sohn, der ja dann mal, wie gesagt, eher GI war, wie heißt das, also ein Soldat war und jetzt als Security arbeitet, hat sich nun auf die Fahne geschrieben, quasi der Mutter, also der Familie erstmal zu helfen, weil nämlich während sie im Krankenhaus ist, kommen nämlich hier zwei schwarze Anzugträger, die ihn fertig machen wollen und dann macht er so Bruce Lee mäßig macht er die beiden fertig. Dann kommt ein Polizist, der sieht ein bisschen eher aus wie Al Bundy, hatten wir heute auch schon mal. Und aber es stellt sich heraus, der ist gut. Also der nimmt den nicht fest, sondern sagt ja, beim nächsten Mal musst du ein bisschen besser aufpassen. Das geht nicht. Und wie gesagt,
das ist so ein bisschen sowas wie ich weiß nicht, Yakuza heißen die in China, heißt die wahrscheinlich nicht Yakuza, aber so von wegen so, weiß nicht, Russenmafia gegen chinesische
das
Mafia.
Das kommt noch nicht so ganz raus. Also das ist noch so ein bisschen. Ja,
Weil hier auf dem Cover, ne, das sieht ja wirklich total, die haben alle die gleichen Anzüge an und haben aber alle, also sind sozusagen, ich sag jetzt mal mehr oder weniger professionell bewaffnet alle, ne, dass die irgendwie, weiß nicht, mit so einer, wie nennt sich das, mit so einem Morgenstern oder Pistole oder.
Ja, die haben viel Waffen da, also da geht's primär um Waffen. Ja. Na jedenfalls, er möchte sich quasi der Sache annehmen und das ein für alle Mal aus der Welt räumen und dann ruft er eben diese Dame am Anfang, die im Auto mit saß, an, die lebt mittlerweile in Südkorea, ist da irgendwie, keine Ahnung, Model-Influencerin oder Security irgendwas, jedenfalls verdient sie so gut, dass sie ein teures Luxus-Sportauto sich leisten kann und sie will ihrem Freund oder Ex-Military-Partner helfen und die wandern quasi über Umwege da in China ein. Um dann quasi in der ersten Nacht in irgendeinem Club gleich in diese Fehde mit reingezogen zu werden, während sie der einen Familie noch hilft, die andere niederschießt, ist doch dann derjenige. Und die müssen wohl ein bisschen verwandt sein. Das wird noch nicht ganz so thematisiert, aber so am Rande sagt er nur, ja, warum soll ich irgendwas machen? Wir sind nicht aus der gleichen Familie. Und wahrscheinlich im nächsten Heft wird er sagen, ja doch, du bist mein Halbbruder, Cousin, was auch immer. Aber es ist irgendwie cool gemacht. Also es hat so ein bisschen, wie gesagt, ich mag ja diese Charlie Sheen-Filme so ein bisschen, die so...
Ja, Charlie Sheen ist meistens immer ein bisschen lustig.
Hier ist es noch nicht lustig, aber trotzdem hast du halt diese Kampf-Action dabei und irgendwie dieses Setting. Das Lustige fehlt tatsächlich noch. Das ist mehr so dann ein Drama, aber es ist irgendwie trotzdem cool. Also ich habe es gerne gelesen und das hat so einen gewissen Reiz. Ist mal was Neues. Also vielleicht nicht insgesamt was Neues, aber für mich war es so.
Klingt eher ein bisschen wie sowas wie Old Boy oder so. Kennst du den Film?
Old Boy? Nee, sagt mir gar nichts
jetzt. Oder heißt ja nicht so, dass so ein krasser Revenge-Movie, so, weißt du? Wo dann wirklich einer sich alle so ummetzelt, einfach nur.
Ich habe auch noch gerade Mystery-Thriller. Old Boy, aber habe ich noch nicht, kenne ich nicht. Aber, naja, nee, also das hat schon irgendwas mit familiären Streitigkeiten zu tun, aber ich dann eher so, wie gesagt, Jackie Chan. Ahnung, mit Rambo gepaart, der asiatische Rambo, also nicht so muskulös, aber der so alle fertig macht durch seine Karate-Skills oder was auch immer der macht. Genau, Aftershock. Wobei ich Aftershock immer so ein bisschen horrorlastig ist, hat es jetzt nicht, außer wie gesagt Blut und ein paar Tote, aber trotzdem. Also, coole Geschichte mit so einem kleinen Touch.
Aber keine Kurzstory oder irgendwas, sondern könnte ewig
regulär
laufen.
Regulär. Warte mal, ich muss noch mal gucken, ob dem Heft irgendwas stand. Das ist 5 von was auch immer oder 1 von. Nee, ich denke mal, das ist erstmal Open End. Wobei, ja, Aftershock hat auch etliche Serien, die schon länger laufen. Joa. Bevor ich jetzt zu meinem letzten Highlight komme, darfst du noch
Klingt
ganz kurz.
Klingt auf jeden Fall interessant.
Ja, ist auch tatsächlich gut. Darfst du gern noch mal eine raushauen?
Genau, bei mir wird es wirklich ein bisschen kürzer. Das ist einfach nur, hier, ich habe von Carlsen ein Buch, das nennt sich Sketch Every Day. Einfach mit dem Zeichnen loslegen und Tipps und Tricks von Simone Grünewald. Und anscheinend wurde das eigentlich mehr oder weniger, ja, erst ins Amerikanische oder so. Die hatte das, glaube ich, in so einem Blog mehr oder weniger, glaube ich, gemacht und ist im Internet auch so ein bisschen bekannter, glaube ich. Und dann hat es, glaube ich, so ein amerikanischer Verlag irgendwann mal gemacht oder so. Und dann erst später der deutsche Verlag hinterher. Das fand ich ganz interessant. Und ja, ich gucke mir so eine Bücher öfter mal ganz gerne an oder so, wo man ein bisschen, also einfach ein bisschen Inspiration, wie machen andere das oder so, ne? Und hier sind halt vor allem geht es darum, dass sie, also gar nicht, also ich finde, klar, die sagt auch so ein bisschen, ja, so kannst du Frisur machen oder so kannst du Hände aufbauen und so weiter, aber viel geht es auch tatsächlich um so Motivation und einfach so vom Prinzip her, fang einfach an und so ein bisschen
Just
erklärt, und so ein bisschen erklärt, wie sie das halt in den Alltag integriert und so. Und das fand ich irgendwie, also es ist immer mit so einer sehr sympathischen Zeichnung dann auch verbunden und dann auch irgendwie die Vorteile, was zum Beispiel, warum man wirklich täglich mehr oder weniger zeichnen sollte und immer so ein Buch dabei haben sollte und was man, wie man das zum Beispiel machen kann und integrieren kann. Und was ich halt auch witzig fand, da wird auch so ein bisschen der Lebenslauf so mit thematisiert und du siehst auch anhand der Zeichnung, wie sie sich sozusagen weiterentwickelt hat oder wie sie ihren Stil geändert hat und so. Und eine Sache, die hier auch so ein extra Kapitel auch bekommen hat, ist halt, dass sie Mutter geworden ist. Und da, finde ich, konnte man sich, wenn es einen betrifft, sozusagen auch so ein paar Sachen mal abgucken oder so ein bisschen vergleichen, wie man halt so ein Kind oder so in so einen Alltag dann integriert und wie man, also da stehen halt einfach so Sachen drin, auch wie sie mit ihrem Mann das halt aufteilt und wie die halt zum Beispiel, wie bei denen so ein typisches Wochenende aussieht und wie die probieren dann ihre Zeiten so zu koordinieren, dass halt jeder mal dran ist und jeder auch mal Zeit für sich hat und so. Und das fand ich, genau, und dann halt immer mit so einem echt sympathischen und coolen Zeichnung so illustriert, wie sozusagen der Alltag dann aussieht. Irgendwie, weiß nicht, Wäsche waschen, dann Zeit fürs Kind.
Aber als Comic oder, also schon als Comic umgesetzt oder was, ne?
Nee, ist eher, sind sozusagen eher einzelne Kapitel.
Ja.
Mit ganz vielen Zeichnungen, wo dann so, also man kann sagen, ist vielleicht 50% Textanteil und 50% Bildanteil, aber nichts mit Sprechblasen oder so, sondern immer mit so Texten sozusagen unter Unterschriften sozusagen, weißt du? Also ja. so Bildunterschriften.
Das Interessante,
und dann ich hatte Kästen und
tatsächlich ja? gestern auch nach einem Buch geschaut, weil ich das irgendwo gesehen hatte. Und das heißt 642 Things to Draw, Gifts for Artists. Und das sind also irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein Buch, ein Sketchbuch, wo du halt kleine Sachen hast und die du zeichnen kannst. Also das ist so, also ohne Text jetzt tatsächlich.
Gifts for Artists.
Ja, genau.
Das heißt, und wer hat nochmal Geburtstag demnächst?
Weiß ich nicht.
An alle. Vielleicht gibt es ja irgendwelche netten Leute, die, ich meine mich jetzt wirklich nicht, sondern vielleicht,
wir haben ja schon zu Weihnachten nichts bekommen von euch.
Lustig übrigens, ne? Ich habe mich gestern mit ein paar aus einem alten Büro getroffen und der hat dann so irgendwie noch so ein Paket abfotografiert, ey, soll ich das mal mitbringen so? Und wir hatten uns eigentlich ab und zu mal immer gesehen, alle Jahre Wiener oder so oder ein bisschen öfter vielleicht, jetzt natürlich durch Corona war es jetzt ein bisschen schwieriger, aber dann hat er ja ja, kannst ja mal aufmachen, erstmal gucken, was es ist. Und dann war das wie so frohe Weihnachten 2017.
Ach du Scheiße.
Und genau, mir hat mir irgendjemand ja was zu essen auch noch geschickt, was natürlich
war schön noch
abgelaufen
gut.
War. Nee, natürlich nicht. Aber das war irgendwie witzig. Naja.
Also schickt Helge, wenn er ihm was schickt, nur so wie heißt das hier?
Essen
so,
und dann
Survival-Kits hier, dieser Armeenahrung. Die so gefühlt den nächsten Atomschlag übersteht und noch 50 Jahre länger hält. Heißen die Dinger, dieser?
Genau, sowas.
Was hat das einen Namen?
Corned Beef. Nee, Rationen halt, ne? So irgendwie Dosen.
Ja, wo so alles dabei ist, wo du so eine Tüte hast, wo du Wasser reinkippst, dann wird das warm und dann kannst du die Suppe warm machen, kannst Kaffee kochen.
Also wie so Militärnahrung, ja. So mäßig.
Na, egal, ihr wisst schon. Also wenn ihr da zu Hause rumliegen habt, so ein paar Jahre über, dann könnt ihr das dem Helge schicken. Der kann das dann auch in den nächsten 5 Jahren auch.
Sehr, sehr gern.
So, jetzt komme ich zu meinem letzten und da kann ich leider tatsächlich.
Warte mal ganz kurz, einmal noch, interessiert dich sowas zum Beispiel? Wenn ich jetzt sowas sage, denkst du dann, ach, fange ich auch mal ein bisschen an zu zeichnen oder ist der Zug abgefahren und du denkst auch, keine Zeit für so einen Quatsch und so? Und
also manchmal würde ich schon ganz gerne schöner zeichnen können, klingt das blöd, aber so. Aber auf der anderen Seite habe ich momentan eher das Problem, dass das so viel zu tun ist irgendwie und so viele andere Sachen. Ich komme ja kaum noch groß zum Lesen irgendwie. Also wo du sagst, oder bist dann müde, weißt du? Also Buch, also Text, mehr Text lesen. So Comic gehen immer noch. Mhm. Aber ja, also eigentlich schon. Also eigentlich ist es immer noch so.
Also ein ganz klares Jein sozusagen.
Ja, weil immer blöd ist, ja, wenn ich Zeit hätte, ist eigentlich doof, weil jeder kann sich die Zeit nehmen. Wir nehmen uns ja auch immer Zeit zum Podcast. Also
dann bleibt halt die Zeit für irgendwas anderes ist dann weg halt.
Ja.
Ne? Das ist ja klar.
Das ist ja das, aber
das ist bei mir zum Beispiel auch so. Guck mal, zum Beispiel jetzt, ich habe ja gesagt, in der Bahn habe ich dieses eine Comic gerade gelesen, habe ich erzählt. Ja. Ne? Ich hätte halt genauso gut Sketch Everyday-mäßig in der Bahn, weißt du, hätte ich auch zeichnen können. So. Ja.
Hast du nicht.
Weißt du, und da muss man dann halt auch sagen, kann ich jetzt hier ein neues Comic vorstellen oder eine neue Zeichnung dann irgendwo hochladen oder so, ne? Das ist dann, ja, oder ich lade ja was hoch.
Wobei das ja auch nicht so verkehrt ist, ne? Also ich meine,
was zu zeichnen?
Ja.
Ja, natürlich.
Weil es halt was klar. Gewinnbringendes ist. Ich sehe es halt immer.
Aber ja, aber alles geht nicht halt, ne? Und manchmal brauchst du halt auch eine Abwechslung sozusagen, ne?
Ja, aber meine Kids zum Beispiel, also ich weiß nicht, ist das was zum Beispiel für Kinder? Also als Geschenk?
Nee.
Ist schon wieder zu.
Ja, ja, ist viel zu viel Text und viel zu. Nee, ist Quatsch. Nee.
Weil die sind ja immer noch begeistert davon, von deiner Art zu zeichnen. Also ich meine, das mag für dich ja nichts sein, aber wenn du halt, in Anführungszeichen, 3 Striche machst, hat das Bild immer noch mehr Aussagekraft, haben wir schon mal gehabt, ne? Als wenn ich jetzt hier den ganzen Tag daran zubringe und versuche, irgendwas hinzumachen. Es wird halt eher schlimmer als schöner. Und das ist halt irgendwie, gut, das ist auch Übung, ne? Wenn ich jetzt, wie hatte der eine da, der hat jeden Tag einen Apfel gezeichnet und am Ende war er halt nach einem Jahr halt.
Der beste Apfelzeichner aller Zeiten.
Naja, so realistisch dann zumindest so, ne? Aber da musst du halt auch ein Faible dafür haben. Aber wie das ist, halt wahrscheinlich Sketch every day. Und dann wirst du halt auch tatsächlich immer besser. Wobei, ja, ich weiß nicht. Also geht das dann auch über also Anleitung hinaus? Also ist das schon
nur das Life of Artist? Ich glaube, also da gibt es schon so Anleitungen, so mehr oder weniger. Aber ich glaube, das ist schon alles sehr kurz gehalten. Ich glaube, also ich hatte hier für mich so mehr das Gefühl, weißt du, ich meine, du hast ja dann nur eine Seite für mal, um mal zu sagen, ja. Hier, so kannst du eine Nase malen oder so, weißt du, das ist dann, geht dann doch vom Prinzip her nicht tief genug. Also für mich jedenfalls als jemand, der ja schon zeichnen kann, habe ich eher hier so, nochmal so von wegen, ach, so kann man es auch anders machen. Und also ich fand halt dieses, so ein bisschen, dass sie halt motiviert, fand ich halt ganz gut, aber ja, ist ja auch egal. Stell dein nächstes Comic vor.
Es macht auch Spaß. Ich meine, die Frage ist halt, wer ist die Zielgruppe dafür dann? Sind das Künstler, die sich dann wiedersehen in diesem Buch? Oder bei irgendeinem musst du ja ansprechen. Gibt es ein Vorwort irgendwie? Sagt hier, das hatte ich.
Ja, ich glaube, es geht wirklich um welche, die theoretisch gerne zeichnen, aber.
Immer sagen, wie ich habe keine Zeit
mach's
dafür.
Mach's mal lieber jeden Tag, dann wird's besser.
Ja. Naja, warum auch nicht? Ich finde es halt. Also es ist ein geiles Hobby, also tatsächlich. Weil vor allen Dingen, du kannst es ja, du brauchst ja nichts großartig. Ne? Das heißt ja nicht, ich brauche jetzt hier
Nee, eigentlich brauchst du einen Bleistift.
Wie heißt das hier? So ein Syntec, damit das überhaupt was werden kann.
Syntec.
Nee. Oder du brauchst halt nur, kannst ja bei Ikea einen Bleistift klauen und kannst auf alte Pappe zeichnen.
Richtig.
Und das Ergebnis kann genauso geil sein. Insofern ist es halt eigentlich
auf
blöd.
Auf jeden
Fall. Wie gesagt,
das ist halt zum Beispiel auch hier so ein Kapitel, dass sie sagt, also irgendwie so Tipps, wenn ich das schon früher gewusst hätte oder irgendwie so ähnlich heißt es, glaube ich. Und eine Sache, die sie gesagt hat, und das sehe ich halt genauso, oder was heißt, sehe ich genauso. Also man soll nicht irgendwie denken, ja, ich brauche jetzt dieses Tool oder dieses Programm oder diesen Stift oder so, dann zeichne ich so wie dieser Typ oder so. Sondern das ist eigentlich, das liegt halt nicht daran dann, weißt du? Wie du schon meintest, ne? Du kannst halt so einen Dürer, dann gib ihm einen Bleistift und es sieht geil aus so. Und gib jemand anders einen Bleistift und es ist halt.
Gib Helge einen Bleistift und das ist einfach traumhaft, was dabei rauskommt. Siehst du, schenkt Helge Bleistifte. Mit der Aufforderung,
ja, aber muss schon sagen, zu
schenken.
Schicken. Ja, man muss aber schon wirklich sagen, finde ich, dass man manche Sachen schon, also einem mehr liegen als andere oder so vielleicht, weißt du, so als Materialien, also da ist schon auch was dran, wenn man so ein bisschen was durchprobiert und dann auf einmal merkt, ach, das macht mir einfach mehr Spaß, dann ist es ja auch gut. Das ist manchmal auch, glaube ich, der Grund, weswegen man neue Sachen kauft, dass man einfach dann wieder Spaß hat, damit rumzuprobieren auch, ne?
Ich hatte letztens mit meinem Sohn mich,
okay, fangen wir mit dem nächsten.
Komm, einmal abschweifen, ein letztes Mal, weil es hat was Künstlerisches. Da ging es um, mein Schwiegervater hatte meinem Sohn halt so ein paar Dokus aufs Auge gedrückt, so nach dem Motto Kunst und Bilder und so. Ich finde das manchmal ja auch tatsächlich unheimlich faszinierend, wenn es über die Geschichte eines Bildes was erzählt wird, wie ist die Entstehung, also wie es gemacht wird und sowas. Und da war auch was mit über Skulpturen, das hatte ich aber auch schon gesehen. Da ging es aber, wessen Skulptur war das? Ich sag mal Michelangelo, ich bin mir nicht ganz sicher. Und da ging es darum, wie viel Beobachtung er quasi in diese Skulptur reingesteckt hat und da ging es um einen Muskel an dem Unterarm, könnt ihr vom Spiegel ausprobieren, der tatsächlich nur zu sehen ist, wenn man den kleinen Finger ausstreckt. Und der hat in seiner Skulptur am Arm auch diesen Muskel, weil der Finger halt so ausgestreckt ist, den sieht man auch. Das finde ich mal, da bin ich immer einfach, das finde ich irgendwie geil. Also, weißt du, da guckt kein Mensch hin, da denkst du, das sind Muskeln, ne? Und wenn dir aber einer sagt, dieser Muskel, dieser Kleine, der hier so unter dem Ellenbogen, nee, wie heißt die Ellenbogen, dieser Elle, den siehst du nur vorm Spiegel. Jetzt sehe ich unsere Millionen Hörer heute morgen früh oder wann soll man das hören.
Ja, ich mache es auch gerade hier schon nebenbei. Ne?
Und das ist tatsächlich so, du siehst den dann, aber wenn ich das nochmal finde, die Doku oder das Ding, wo ich es gelesen hatte, dann teile ich euch das mit oder dann verlinke ich es, aber nicht garantiert, weil ich ist schon ein Weilchen her. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Und das ist wieder
zum letzten, ne?
Zum letzten, aber nicht das letzte, sondern das eigentlich das Beste. Ich brauche bloß Jeff.
Ja, siehst du, ich dachte nämlich, das ist jetzt auch so ein Mitmachding. Das heißt ja Mazebook, ne? Und hätte ja, also Maze heißt doch irgendwie sowas wie Labyrinth,
ja, genau.
Ne?
Ja,
es gibt hätte so ja auch so ein Rätselbuch sein können oder sowas.
Genau, ist es aber nicht. Es ist bei Dark Horse erschienen und es ist von einem unserer Lieblingsautoren, nicht Brian K. Vaughan, sondern Jeff Lemire.
Lemire.
Oder wie du oder sagen Lemire. Würdest, Lemire. Walter Meyer.
Le Meyer.
Le Meyer.
Ja, bin halt Deutscher, da heißen alle Meyer.
Und es ist wieder, ich weiß nicht, wie der das macht. Also es ist vom.
Ach krass, ist ja sogar.
Von ihm gezeichnet.
Ist ja sogar von ihm gezeichnet.
Ja, genau das.
Ist natürlich cool.
Genau das. Und du siehst in diesem Buch, dass das ein Künstler, du guckst seine Figuren an und die sind halt immer rau und ruppig. Aber er hat halt auch hier Background Artwork gezeichnet. Und da siehst du, was der eigentlich tatsächlich drauf hat, dass das eine bewusste Entscheidung für diesen skizzenhaft leichten Stil ist. Ne? Die haben ja alle immer, also seine Charaktere, alle immer so tiefe Falten im Gesicht. Ja, und der koloriert so alles mit Wasserfarben, so sepia-mäßig, ganz leicht. Und, aber wenn der so ein Cubic Office da zeichnet, ne? So ein amerikanisches Großraumbüro, oder halt die Subway da unten, mit wie viel Details und wie akkurat, da wirkt halt nichts außerhalb der Perspektive irgendwie. Das hat halt alles sein Flair. Also arttechnisch hat der es echt drauf. Also erstens diese Charaktere, diese Züge einzufangen in seine Figuren und irgendwie, man weiß genau immer, es ist so ein selbstreflektiert, nicht reflektiert, aber so ein irgendwie so ein seltsamer Mensch.
Hat was Melancholisches,
finde ja, ich immer, diese genau.
Bücher, die Bilder von ihm.
Und auch textmäßig hier, der hat so also ohne jetzt mal, also ich komme gleich zur Geschichte nochmal, aber also Der trifft eine Frau, also die Hauptfigur im Treppenhaus, die spricht ihn an und der sagt nur so, weißt du, so ein introvertierter, okay, und das war's. Und du merkst, die Frau, also in einem Satz drei Punkte und noch einen Satz hinterher, der hätte sich gerne mehr erhofft, irgendwie kommt aber nicht. Und auch die Geschichte selbst ist so eine Mischung aus, du denkst, du bist nicht ganz, also er hat seine Tochter irgendwann verloren. Und er kann sich halt, das ist, weiß nicht, 10 Jahre her oder so, er kann sich an das Gesicht nicht mehr erinnern. Aber er kann sich daran erinnern, dass die Tochter so einen alten, abgewetzten Pulli hatte, an den er wirklich an jeden Faden, jedes Knötchen, da jedes Loch erinnert er sich. Und die Mutter hatte damals versucht, den Pullover schon ganz oft wegzuschmeißen und die Tochter hat immer wieder rausgeholt. Und am Ende des Heftes.
Das ist cool gemacht hier, als wenn es so eine Laufmasche der hat, ne?
Genau. Wie
der
Pulli. Und wird halt dann nur so kurz angedeutet. Was mit der Tochter sein könnte, also das wird nicht gesagt, es wird nur so halbwegs angedeutet, wer sich das nächste Cover anguckt, der hat vielleicht auch eine Idee und du hast halt ihn, du hast halt dieses, so auf, das funktioniert so auf verschiedenen Ebenen, so eine Metaebene, dieser Irrgarten, der er sich so am Leben langhangelt, an diesem, um irgendwas zu finden, ja? Dann kommen dann also Dämonen im Schlaf und er will seine Tochter quasi da auch wieder rausholen aus diesem Irrgarten. Also wie der Minotaurus, ne, das rote Knäuel. Und gleichzeitig aber auch er in seinem Leben, der ist so, wie heißt er, so Baupolizei, Baugutachter, könnte man fast sagen. Und er ist ja ganz pingelig, aber er kann sich an manche Sachen halt nicht erinnern. Also er verliert so ein bisschen den roten Faden auf der einen Seite, sucht den roten Faden auf der anderen Seite und funktioniert und funktioniert doch nicht. Ne? Also er funktioniert vielleicht, er sagt doch im Leben, also ihn hält es am Leben, so dieses mechanische Abarbeiten seiner Aufgaben und gleichzeitig, obwohl er das als Sicherheit empfindet, verliert er jedes Mal so ein bisschen von seinem Leben, während er so diese täglichen Aufgaben.
Eine lyrische, traumhafte Ode ans Vatersein, die vollgepackt ist mit Emotionen und Meaning, wie würde man das übersetzen?
Bedeutung.
Bedeutung.
Liest du gerade den Klappentext
sehr,
quasi?
Nee, sehr, sehr wertvoll oder auf jeden Fall es wert, durchgelesen zu werden. Nee, die haben hier so eine Seite bei Dark Horse, Review Roundup und die schwärmen ja hier alle sehr extrem.
Es ist halt Jeff Lemire, aber der hat's, ich weiß nicht, wie er es macht. Ich meine, wenn du jetzt den, manchmal sind die mittlerweile auch so ein bisschen, weiß nicht austauschbar, wenn du jetzt den Text nicht siehst, aber die Kombination aus seinem Text und den Bildern, ich habe es noch nicht erlebt, dass das irgendwie nicht abgeliefert hat. Also im Sinne von, dass es irgendwie funktionierte, toll ist. Und ich bin da einfach, ich mag das einfach. Ich weiß nicht. Also der kann quasi okay, alles.
Aber das ist wirklich, da ist gar nichts diesmal Fantastisches oder irgendwas, sondern es ist ja, eigentlich doch, eine.
Da ist ein fantastisches Element. Ich sag ja, also der träumt irgendwann, er kriegt einen Anruf so mitternachts um drei, mitternachts um drei, also um drei Uhr morgens oder so. Und am Anfang drückt das weg und dann geht er ran und dann hast du so ein ich glaube, du hast sogar so ein Minotaurus oder irgendwas, so ein seltsames Wesen und oder ein Monster, glaube ich, ganz allgemein. Und er versucht hat dann seine Tochter, also irgendwas ist mit seiner Tochter und er versucht die dann, also Wendy heißt die, dann auch wieder zu finden. Warte mal, ist das Minus? Nee, es wird nur ganz kurz angedeutet, es ist eher so ein Dämon, also wie so ein Gollum irgendwas, Monsterwesen.
Das okay, aber vielleicht oder wahrscheinlich sogar ist es eigentlich eine psychische Sache vielleicht, ne?
Vermutlich ich mir schon.
So ein Symbol oder so eine Metapher irgendwie.
Ja. Aber ich weiß Gott, ist es, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob das eine.
Klingt so ein bisschen, weiß ich nicht, ist, also vom Gefühl her, ich sehe das Cover und höre das so von dir, es klingt irgendwie so ein bisschen sehr traurig, dass man es gar nicht, also dass man gar nicht so richtig Bock hat, das zu lesen, weil das eigentlich so, weißt du, weil es wirkt ja so wie der Vater, der seine Tochter halt verloren hat. Ja. Das ist ja schon so ein Thema, was echt, also ja, gerade hat man schon Bock eigentlich zu lesen, wie ein Vater seine Tochter verloren hat.
Gerade
so.
Als Vater so ein bisschen. Von fünf Kindern, also fünf Mädchen wie du, dann ist das natürlich besonders hart. nee, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist, aber man guckt sich ja, man liest ja auch traurige Bücher, man liest ja auch Dramen, aber nicht, also ich lese die nicht, um jetzt traurig zu sein, um mich darin aufzugehen, sondern in dem Fall, weiß ich nicht, das ist einfach die Geschichte. Ja, die sind irgendwie, die haben irgendwas und du willst halt dann wissen, was der Charakter da so, was den antreibt.
Ja. Und das ist auf jeden Fall, das ist mal eine der Sachen, die ich wahrscheinlich wirklich mir mal reinziehen werde, weil ich irgendwie, es ist echt so komisch, aber ich mag diese Zeichnungen so gerne von ihm, die eigentlich also so objektiv halt nicht gut sind eigentlich. Oder was heißt objektiv? Objektiv kann man wahrscheinlich, also ich sag mal so, also so technisch oder so, ne? Aber das ist halt, die haben irgendwie sowas Verletzliches, dieses Cover ist so cool schon alleine wieder.
Weil ich gerade mal geguckt habe, also wenn du auf die gebundene Ausgabe, ne, also dass das Buch wartest, das kommt erst im Mai 2000, also 31. Mai 2022. Also das ist noch ein bisschen hin, also da musst du schon wieder
die Hälfte auch, lesen. Ich nehme ja auch verspätete Geburtstagsgeschenke an, das ist ja kein Problem.
Nee, aber es ist, ich weiß nicht, der schafft es halt, ne? Und der schreibt ja, er ist so Vielschreiber geworden, Jeff Lemire, ne?
Also, ja, das hat mich auch ein bisschen, deswegen habe ich jetzt auch gar nicht gleich gedacht, so, oh cool, Jeff Lemire, weil ich irgendwie so, habe ich ja schon mal gesagt, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass ich ja das Gefühl habe schon, dass man halt vielleicht so seine zwei, drei Geschichten hat oder Themen, die einen wirklich richtig, die bei einem brennen. Und dann sind die halt mal erzählt und dann suchst halt, also weißt du, gerade wenn du so da deinen Job draus machst und das heißt so, ey, wir brauchen jetzt die neue Story, da ist halt immer die Frage, ob du wirklich diese geniale Geschichte, also wie oft kann man so eine richtig geniale Geschichte halt vielleicht erzählen, weil das muss einen ja wirklich auch selbst irgendwie ein bisschen betreffen oder packen oder so, ne? Also kann man wahrscheinlich schon, ich meine, ich habe auch
gerade
auch echt viele Ideen irgendwo aufgeschrieben. Ja,
aber die Frage ist halt, wie intensiv oder wie arbeitsaufwendig sind diese Art von Zeichnungen von ihm? Also ich meine, auf den ersten Blick denkst du dir ja, das wird jetzt nicht so ewig lange dauern. Aber wie gesagt, wenn du dann in diesem Buch, das kommt bei ihm auch selten vor, dann mal schon dieses Interieur siehst oder diese, wie gesagt, so diese Background-Kulisse, wie viele Details und wie genial die gezeichnet sind, dann ist das auch nicht mal eben so hingeschnödelt. Ne? Also da ist halt auch viel Arbeit drin. Also das denke ich mal. Aber wie gesagt, der hat ja auch viele Bücher gemacht, wo eben keine ausgefeilte Background-Geschichten waren. Geht halt auch. Ne? Also er hatte so eine Mischung aus beiden. Aber er kriegt halt, aber die selbst diese skizzenhaften Figuren sind halt on point. Ne? Die sind halt nicht, da ist nichts dem Zufall überlassen gefühlt. Auch wenn es halt so aussieht, sondern das ist halt immer Gesichtsmimik und Gestik.
Selbst wenn, das ist ja auch irgendwie gerade, also Ich glaube schon, dass die eigentlich dann vielleicht gar nicht so lange dauern, aber vielleicht dieses Konzeptionelle, weißt du, dass du halt, wie baue ich die Geschichte auf oder so und oder wie sollen meine Charaktere aussehen, vielleicht ist da auch, fließt da auch sehr viel Zeit rein, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, wie auch immer, sie hört sich total cool an, wobei, ja, hört sich halt total, also hört sich so an, als wenn man am Ende des Lesens sehr traurig ist.
Naja, ist man nicht, also hier, da überwiegt fast so ein bisschen
dieses ersten Buch
ja, nicht, aber. Weil man wissen will, wie es weitergeht. Aber was ich zur Vorbereitung, dieses Heft, ich hatte ja geguckt, was es so gibt, mir ist ein Titel tatsächlich durch die Lappen gegangen, der ist aber schon letztes Jahr erschienen.
Von ihm?
Ja, von Jeff Lemire. Der hat nämlich nochmal Sweet Tooth, The Return. Da gibt es...
What?
Ja, genau. Da gab es nochmal einen Neuaufguss. Ob das im Rahmen der Serie geschehen ist, sei es mal dahingestellt. Sind auch, glaube ich, wenn ich es recht in Erinnerung habe, auch nur 6 Hefte, also ein Run.
Okay.
Ich weiß auch, ehrlich gesagt, nicht, habe da nicht geguckt, weil ich das eine gerne haben wollte erstmal, ob das irgendwie schon als gebündelte, als Trade Paperback rausgekommen ist. Aber werde ich mir wahrscheinlich, vielleicht schaue ich mir es bis zum nächsten Mal an und werde es beim nächsten Mal vorstellen. Insofern habt ihr da schon einen kleinen Spoiler. Aber wie gesagt, Jeff Lemire geht immer. Ja, ich gucke gerade hier. Die gebundene Ausgabe ist am 17. August 2021 erschienen. Sogar schon in der deutschen Übersetzung. Die Rückkehr.
Was?
Gibt's auch schon, die deutsche Übersetzung.
Von wem?
Panini, glaube ich. Ja. Macht das doch, oder? Warte mal. Panini.
Okay. Das werde ich mir auch mal besorgen. Können wir zusammen vielleicht besprechen?
Ja, dann
müssen wir noch mal dran denken dann, aber...
Das werden wir mal machen. Da können wir vielleicht wieder mal, ein Single, ein Buch-Podcast draus machen.
Ja.
Keep in mind, machen wir. Steht quasi auf dem Radar. Erinnere mich auch nochmal dran, dass ich dann das bestelle. Mhm. Und ja, das war's dann meinerseits. Wenn du nicht noch irgendwelche Rausschmeißergeschichten hast, würde ich sagen, mach mal Deckel zu. Wir hören uns ja in 14 Tagen quasi schon wieder. Nicht quasi, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Außer der feine Herr ist mal wieder im Urlaub. Und sagt mir nichts.
Ich war ja in einem veganen Restaurant, ein veganes Hotel sogar. Dann war da auch noch BUND und so. Irgendwie die dann, keine Ahnung. Und das Witzige war dann, auf einmal habe ich rausgefunden, ich habe dann so geguckt, was gibt es denn jetzt hier so für Städte oder so in der Nähe. Und auf einmal war da, Hubertus hat ja irgendwie noch so ein, der reiche Hubertus, der hat ja noch so eine.
Ein Cottage.
So ein zweites Haus, nee. Nee, der wohnt in Potsdam und halt jetzt noch in Schnakenburg, nennt sich das, da irgendwie was gekauft. Und da hätte ich da echt da kurz mit dem Fahrrad vorbeidüsen können oder so. Und Problem war dann aber, dass er dann zu dem Zeitpunkt leider natürlich gerade in Potsdam war und dann, ja, wie auch immer. Aber fand ich irgendwie.
Bitte, Helge, komm nicht witzig. Vorbei. Ich bin tatsächlich wirklich, wirklich echt nicht da.
Ich wollte auch trotzdem vorbeifahren, vorbeiradeln, aber dann ist die Fähre auch gerade, dann hat nicht funktioniert und so. Ja, war echt cool. Diesen Benny kennt ich bestimmt, Elbe-Radweg. Ist schon cool, habe ich
Fahrräder ausgeliehen. Warum soll der aus Bayern den Elbe-Radweg kennen? Also, wer mal interessant.
Weil er Fahrradfahrer ist.
Jeder Radfahrer kennt den, ne? Bei uns.
Naja, wenn man so fahrradbegeistert ist, dann
kennt man den Elbe-Radwanderweg. So, also, ich glaube, ich weiß nicht.
Vielleicht auch nicht, ey.
So, jetzt schreibt er, ja, das natürlich fahre ich jeden Morgen einmal hin und zurück.
Ja, ja, ist schon eine ganz schöne Strecke, das stimmt schon. Aber war interessant. Das Auenland und so ein
Kram. Auenlandschaft. Aber das war jetzt Herr der Ringe, Auenlandschaft, oder?
Nee, stimmt. Wie heißt sowas nochmal?
Das ist schon die Aue, doch, doch.
Auenwald?
Auenwald, aber klingt trotzdem cool.
Das gibt's schon, ne?
Ja, ja. In okay, Leipzig gibt es auch den Auensee und die entsprechende... Okay. Sumpf, also Aue ist ja immer so ein bisschen Sumpfmorast, im Moor nicht, aber zum Moor.
Ich dachte, Aue, wenn ich das da richtig verstanden hatte, bedeutet das, dass das manchmal, also dass das, wenn es am Fluss
steht
und so, manchmal halt überschwemmt wird und dann sozusagen dadurch, dass alles weggeballert wird, halt sozusagen irgendwelche, die nannten sich dann auch so Pionierlebewesen oder halt Pflanzen oder so, dass die dann immer die Chance haben, sich dort dann wieder auszubreiten.
An einem fließenden Gewässer gelegenes, flaches Gelände mit saftigen Wiesen und verstreuten Büschen oder Bäumen.
Ja.
Die Definition einer Aue.
Du, Hast du gerade aus dem Ärmel geschüttelt?
Habe ich gerade noch mal so. Nee,
ist immer schön. Irgendwie dann sieht man diese Nutrias da rumhängen und irgendwelche, hier, wie nennen sich die noch mal? Die
Waschbären. Die
Lufthansa da, Kranich oder was?
Ja.
Die sich dann da schon versammeln, um dann weiter in Süden zu ziehen.
Da hättest du so. Gar nicht so, nee doch, hätte noch weiterkommen müssen. Wir hatten auf unseren Wiesen auch dieses Jahr wieder, weil der Sommer so
Kraniche?
Gut war. Nein, Störche, aber gefühlt waren.
Also Störche, ja, cool.
Die sammeln sich immer hier auf dieser einen Wiese.
Geil.
Und da waren so 20, 30 Störche. Es ist schon beeindruckend.
Deswegen bist du so kinderreich.
Ja. Aber das klappt nur mit verschiedenen Frauen. In verschiedenen ja, Regionen des Dorfes.
Um Gottes Willen. Man soll immer dann aufhören, wenn es so richtig peinlich und schlecht wird.
Okay.
Nein, ich meine, wenn es gerade am besten ist, wollte ich natürlich sagen.
Meldet euch, wenn ihr Tipps braucht. Macht's gut und also, tschüss.
Ich dachte, Ladies, meldet euch.
Wenn ihr noch Kinder
Ladies,
braucht,
meldet euch.
Meldet euch bei Helge. Der hat noch, nee, der hat noch eins weniger als ich. Zwei weniger. Noch zwei weniger. In diesem Sinne, macht's gut. Und?
Was erzählt der alles aus meinem Privatleben?
Du weißt doch gar nicht, was erstens, wie viele Kinder ich habe, weißt du doch gar nicht. Woher sollst denn du das
beide
wissen?
Beide null.
Woher soll ich denn wissen, wie viele Kinder du irgendwo bei irgendwelchen Frauen, Ex-Freundinnen alles hast? Mein Gott, was ist da immer noch hast in der das? Schwebe hier?
Warte mal, kann ich schon was teasern, was ich nächstes Mal?
Klar,
ich stelle nächstes Mal was vor aus den 80s.
Das A-Team.
Ja, also irgendwie auch ein echt abgefahrenes Ding, gefällt mir auch ziemlich gut. Gibt es viel darüber zu erzählen auch auf jeden Fall. Könnt ihr euch schon auf was freuen nächstes
Mal. Könnt ihr euch was gefasst
sehr machen. Opulent.
Opulent.
Okay.
In diesem Sinne, macht's gut.
Dann.
Und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Tschüss. Und das ganz ohne vegane Rezepte und ohne einmal Weiterlassen haben wir ja am aber das Comic haben wir gar nicht erwähnt. Aber egal.
Und ohne zu sagen, dass ich am Samstag Geburtstag habe und unbedingt mindestens, also eigentlich wünsche ich mir als Geschenk einfach nur einen Kommentar. Dass man mal so weiß, wir wissen ja eigentlich die Zugriffszahlen, warum kann nicht mal jeder kurz, weißt du, ich glaube, die meisten, die denken dann auch, die müssen bei Spotify oder bei, wie heißt das andere, iTunes oder so kommentieren. Das müsst ihr übrigens auch, aber auf der Website comicreview.de, da lesen wir auf jeden Fall immer mit.
Sagt Helge dann, vielen Dank für die Blumen, vielen Dank, wie lieb von dir.
Genial.
Ja, ne? Und jetzt machen wir Schluss.
Ja, dieses Lachen nicht dahinter gewesen, hätten wir jetzt so schnell aussteigen können. Jetzt müssen wir noch weiter labern.
Dann machst du noch ein Intro, ein Outro und dann halte ich die Klappe. Aber dir fällt ja nichts Witziges ein.
Das muss ja nicht essen, lieben.
Meine Damen und Herren, mit diesen wundervollen letzten Worten wollen wir auch diesmal unseren Comic-Review-Ableger Hunting Down Comics Reloaded ausklingen. Hunting Down Comics.